Wie ist die Welt bloß so verkehrt? Jeder will ankommen, wenn er fährt. Jeder will losgehen, wenn er steht. Jeder will ernten, wenn er sät. Wie ist die Welt bloß so verkehrt? Jeder will jung sein, wenn er jährt. Jeder will aufstehen, wenn er liegt. Jeder will landen, wenn er fliegt. Wie ist die Welt bloß so verdreht? Jeder will bleiben, wenn er geht. Jeder will geben, wenn er kriegt. Und will bekommen, wenn er liebt. Jeder will Frieden, wenn er schlägt. Getragen werden, wenn er trägt. Jeder will Sommer, wenn es schneit. Jeder will Ruhe, wenn er schreit. Jeder will lachen, wenn er weint. Und will bejahen, wenn er verneint. Jeder will Wahrheit, wenn er lügt. Und Ehrlichkeit, wenn er betrügt. Jeder will Ernie, wenn er bärt. Und will für kurz etwas das wert. Jeder vom Land will in die Stadt. Jeder will das, was er nicht hat.
Hey. Hello. Herzlich willkommen bei Spotify. Es ist Sonntag, der 27. Mai und es ist, wenn ihr Freaks seid, jetzt spät in der Nacht und wenn ihr normale Hörer seid, jetzt Sonntagnachmittag oder wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, vielleicht Montagvormittag. Hallo, herzlich willkommen. Hey Olli, na, wie
oder,
geht's?
Hallo, herzlich willkommen. Oder ihr seid irgendwo auf dem Traktor in Australien. Habe ich neulich eine Mail bekommen von jemand. Er hört uns immer auf dem Traktor in Australien. Irgendwo seid ihr gerade draußen. Unsere Stimmen erreichen euch. Ja, es ist Sonntag, Montag, Dienstag. Ihr seid im Gym, ihr seid in der Bahn, ihr seid unterwegs. Im Gym sagt man doch, oder?
Ja, man sagt im Gym, aber nur wenn man selber irgendwie ein McFit-Abo hat oder irgendwie beim Fitness First oder sonst wo irgendwie, der sich in so einer Mühle knechten lässt. Hast du mal so ein Abo abgeschlossen? Warst du mal in so
Never, einem ever, 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 ever. Ich war einmal im Fitnessclub und hatte so viel Muskelkater und es hat so wehgetan alles. Da dachte ich, das ist nichts für mich. Ich mache leichte Sportsachen. Ich habe mein Rad repariert gerade. Ich fahre viel Fahrrad. Radfahren, Jan, eine der größten Sachen. Wirklich. Ich liebe Radfahren. Das ist mein Ding. Das reicht auch völlig vielleicht, sage ich mal, um noch nicht jetzt komplett gleich, also körperlich außer Bahn zu fahren. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Wie ist die Stimmung bei dir? Du hast geackert. Wir haben kurz telefoniert, da hast du gedreht. Ja. Kann ich wissen, was?
Ja, ich habe gedreht. Wir haben ja in zwei Wochen machen wir eine große Spezialfolge. Da laufen wir im Hauptprogramm nach der Heute-Show. Ich glaube zum allerersten Mal mit dem Struwwelpeter. Und da haben wir jetzt die letzten Szenen gedreht und das war heute den ganzen Tag. Und das war sehr lang und anstrengend. Wir haben vorhin kurz telefoniert, weil das kann man direkt auch mal zu Beginn sagen. Wieder prominenten Olli, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es ansteht. Du hast dich mit Barbara Schöneberger getroffen. Richtig. Zu einem Interview.
Und das war total nett. Ich habe heute mit Barbara 3 Stunden verbracht, tatsächlich. Sie hatten mich eingeladen für die Barbara, für ihre große Erfolgszeitung. Das Thema war alleine hier, Seelenverwandtschaft. Wirklich ein tiefes Thema für die Barbara. Ich habe ja noch nichts gelesen. Ich weiß nicht, wen das interessiert. Es ging wirklich darum, wie viele Freunde man hat. Was sind Seelenverwandtschaften? Gibt es sowas überhaupt? Und es war ein richtig Deep Talk mit Barbara Schöneberger. Und weißt du was? Die ist mein Jahrgang. Oder ich glaube, 74 ist sie, ein halbes Jahr jünger als ich. Die ist super schnell, super fit, echt ein Profi auch, ein richtiger Profi und wirklich eine mega Energie. Das war richtig nett. Wir haben mal vor 6 Jahren oder 5 Jahren, hat sie mich mal in die NDR Talkshow, da hat sie mich mal interviewt. Das war unser erstes Wiedersehen, also zwischendurch mal ganz kurz, aber jetzt so mit langem Gespräch. Das war sehr gut, hat Spaß gemacht. Ich soll dich ganz lieb grüßen. Sie wusste nicht, ob du irgendwie pro oder contra bist, weil in deiner Welt gibt's ja nur schwarz und weiß, habe ich dann gesagt. Ich habe sehr schlecht natürlich. Ich hab sehr schlecht über dich geredet, Jan.
Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Nein, ich sag mal so, es ist immer schwierig auf der einen Seite, sich über so Zeitungsmetastasen wie die Barbara oder die Eckart von hier oder hier die Eckart Held oder die Joko lustig zu machen und auf der anderen Seite dann das Game so mitzuspielen. Ich finde, es ist aber immer so, wenn ich die Leute dann kennenlerne, über die ich vorher lästere, ich bin eigentlich immer sehr umgänglich und auch immer ganz nett. Ich bin ganz dankbar, wenn Leute keinen Bock auf mich haben, weil dann erspart es mir die Entscheidung, mich mit den Leuten hinzusetzen und quasi einen
schönen Tag zu verbringen. Auf dich haben ja alle Bock. Das ist ja das Problem.
Ich weiß, die Leute haben einfach Bock auf mich. Nee, aber das ist für mich ist das eine große Erleichterung, auch privat, dass die Leute einfach denken, nee, habe ich keinen Bock drauf, weil die denken, ich bin ein wahnsinnig unangenehmer Typ, wenn der irgendwie auf den Sack geht. Aber wirklich, das süße Geheimnis, was aber keiner wissen darf, ist das natürlich. Dass das natürlich auch nur so ein Teil vom Showgeschäft ist, na klar. Haben viele Leute, als Max Giesinger war ja bei meiner Tour, beim ersten Auftritt auf der Bühne, und wir haben zusammen Menschenleben, Tanzen, Welt gesungen. Und viele Leute haben gesagt, wie kann er nur das, erst haut er da so einen gegen Max Giesinger raus, diesen ganzen ehrlichen Hass, und wie kann er sich jetzt nur mit dem Typen wieder vertragen? Und dann muss man schon mal sagen, ey Leute, ganz ehrlich, fahrt mal runter. Hass ist das, was völlig anderes, und ich wüsste jetzt nicht, was ich so richtig hasse. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, den ich so wirklich hassen würde, oder wo ich nicht irgendwie irgendwie sage, ach komm,
da kommt man irgendwie wieder zusammen. Es gibt einen Typen, den hasse ich echt, der hat mir damals so in die Fresse gehauen, und zwar bei Jörg Richter in der Wohnung aus dem Keller. Der hat mich erpresst, dass ich ihm, der wollte von mir, dass ich ihm die Klapperschlange besorge, den Film auf VHS mit Kurt Russell, weil ich hatte eine Kopie, und dann habe ich ihm das, weil ich Angst hatte, zugesagt. Der hieß mit Nachnamen Ölmann, tatsächlich, ist kein Witz, Vornamen sage ich nicht. Und er hat er mir voll das Ding, und da war ich so klar, ich war 15 und habe richtig in die Schnauze bekommen von denen, auf der Party, und alle standen so rum und ich war da mit der dicken Nase, und das trotz bin ich dann noch geblieben, den ganzen Abend auf dieser Party, und habe da so mit rumgesessen mit so einer richtig dicken Nase, es war wirklich erbärmlich. Und da habe ich immer gehofft, dass ich den irgendwann nochmal wieder treffe und ihm eine reinhaue. Und dann bin ich dem nochmal begegnet und der sieht immer noch leider voll stark aus.
Also immer noch, Gewalt ist immer noch eine seiner Main-Kompetenzen so im Leben.
Leider ja. Er ist bestimmt nicht glücklicher als ich, egal. Nee, wirklich, hassen tue ich auch niemanden. Natürlich ist das irgendwie ganz süß, wenn dann erstmal die ganzen Emotionen hochschlagen, pro und contra, wenn man so eine Sache raushaut, wie dieses Leben tanzen, lachen. Aber im Grunde hast du mal einen schlauen Satz gesagt, am Ende unseres Lebens will man ja doch auf der Beerdigung des anderen stehen können, ohne sich dafür zu schämen, also beziehungsweise dass man sich irgendwie... Und das ist ja auch wirklich so, dass das nun mal wirklich, man hat seine Meinung, Befindlichkeiten, was wir hier schon alles rausgehauen haben. Auch heute werden wieder Leute gedisst, es wird wieder gegen...
Genau.
All der ganze Scheiß. Wir haben heute eine neue Rubrik für Sue eingeführt. Die kommt später noch im Laufe der Sendung. Da freue ich mich sehr drauf.
Weiß ich noch gar nichts von. Was ist das für eine Rubrik?
Da Sue weiß ich auch nichts von.
Ja, Sue, du hast mal erzählt in der Sendung, dass du immer, wieso? Das kann ich jetzt aber, wir haben es doch abgesprochen, dass du jetzt immer erzählst von den Clubs, in denen du warst. Wir haben doch jetzt Party-Hopping.
Clubs-Tipps.
Ja, Party-Hopping mit Sue. Soll ich den Trailer, ich mach den Trailer schon mal an.
Ja. Um die Leute schon mal scharf zu machen. Oh, okay,
ich google mal schnell Clubs. Oh Gott.
Clubs mit Doppel-P.
Man muss Clubs sagen, ne? Clubbing.
Und so geht der Trailer.
Pass auf, Clubs auf dem Po.
Jetzt kommt der Glas.
Jetzt bin ich auch gespannt, Olli.
Ist auf meine Musik
vorgestellt von Sue Holder.
Und das da ist jetzt zusammen, jede Woche sagst du, hallo, hier ist wieder eure Sue. Diese Woche war ich für euch im Vomit Cookie in Amsterdam.
Okay.
Und der DJ hat mega Übergänge gemacht, 3 Dancefloors, einmal Latin Rock, Elektro und Hip-Hop.
Genau,
und ohne Motto. Such dir schon mal einen Club, den du heute vorstellst, am besten einen aus Berlin, weil ich denke mal, in letzter Zeit warst du öfter mal in Berlin.
Ich bin oft in Berlin. Oder Mallorca. In Mallorca.
Auch wirklich?
In Mallorca.
Ernsthaft?
In Mallorca?
Quatsch. Bist du wirklich in Mallorca?
Nein. Ich war einmal in meinem Leben in Mallorca.
Aber Malle ist so eine schöne Insel.
Ja, das ist so eine Insel, wo man dann immer sagt, ah nee, und dann macht man sich erst noch lustig über die Leute, die sagen, ich fahre nur ins Binnenland und die Insel ist ganz schön und irgendwann landet man doch da und denkt man so, ja gut, ist eigentlich ganz schön. Wenn man nicht irgendwie da, jetzt kommen die typischen Sätze, wenn man nicht in der Wurststraße langläuft, in der Schinkenstraße und so, dann ist es wirklich ganz nett.
Ich war auf Ibiza, Gran Canaria und Malle. Ich find's alles gut, wirklich. Ich finde alle drei Inseln richtig gut. Das sind die drei großen deutschen Inseln. Können wir auch mal bald machen. Mir hat tatsächlich ein Hörer geschrieben, er würde gerne die großen 5 unangenehmen Städte von uns hören. Ich habe gedacht, das ist eine gute Idee. Andererseits macht man sich das dann wieder mit den Bewohnern. Also man verscherzt sich das wieder. Aber wir haben natürlich auch Hörer aus diesen Städten. Und ich glaube, es ging vor allem um deutsche Städte. Wir können das heute gerne machen. Mir fallen locker mehr als 5 Städte ein in Deutschland, wo ich das unangenehm finde. Ja, also die 5 großen unangenehmen Städte, auch ein bisschen mit Begründung, wäre eine Sache, die wir heute mal machen könnten, Jan.
Du bist viel rumgekommen als Tourmusiker, ich bin viel rumgekommen als Radioreporter. Ich habe wirklich das ganze Elend auch der Provinz gesehen und so. Da wird mir einiges einfallen. Ja, lustigerweise, es gibt bei uns, also ich komme aus Bremen-Nord, und da gibt es Städte, in die man, merkwürdigerweise, ist mir letzte Woche aufgefallen, weil ich festgestellt habe, ich habe einen Auftritt in Hamburg gehabt, meine Familie oder ein Großteil meiner Familie war da, und da haben wir hinterher dann festgestellt, als wir noch zusammengesessen haben, so oft fährt man als Bremer gar nicht nach Hamburg. Und lustigerweise gibt es, obwohl sie relativ nah an Bremen sind, Städte, die total groß sind, wo man eigentlich hinfahren könnte, wo als echter Bremer man niemals hinfahren würde. Zum Beispiel ist Cuxhaven so eine Stadt. Ich lebe quasi mein ganzes Leben lang an der Autobahn, wo immer Endstation Cuxhaven ist. Ich war in meinem ganzen Leben, glaube ich, ein einziges Mal in Cuxhaven. Obwohl das nur 20 Minuten weiter ist als Bremerhaven.
Das U-Boot ist in Bremerhaven. Dieses U-Boot
in Bremerhaven, genau.
Ja, ich glaube, ich war noch nie in Cuxhaven. Ich habe nur gehört, dass
es scheiße. Ich war noch nie in Wilhelmshaven. Ich wollte mal zu einem Ärztekonzert fahren in der Kugelbake-Halle. Ja. Und das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, Wilhelmshaven, an der Kugelbake. Ist das Wilhelmshaven oder ist das Cuxhaven?
Ich habe keine Ahnung. Ich überlege gerade mal, welche großen deutschen Städte ich noch nicht besucht habe, wo ich wirklich noch nie war oder wo ich...
Emden? Warst du schon in Emden?
Ja, Otto Haus besucht in Emden. Da war das
in
doch...
In Emden war ich noch nie.
Da wollte ich übernachten und es gab kein Hotelzimmer. Und überall haben die dann verschwörerisch gesagt, die Hoteliers, Monteure sind in der Stadt. Das war da, wo dann...
Ach, die Geschichte hast du schon mal erzählt.
Ja, genau. Ja. Ich überlege auch gerade, ich glaube, ich war noch nie in Aurich. Da kann ich ganz
in
viele
Aurich
Leute...
Warst du noch nie?
Ganz viele Leute, ja, in Aurich, als wenn es jetzt die Weltmetropole ist. In Aurich warst du noch nie. Was machst du
denn? Doch, in Aurich war ich öfter schon. Aurich ist ja im weitesten Sinne Bremen-Vierland, wie wir früher gesagt haben beim Radio. Also das Sendegebiet von Bremen-Vier, weil sich der Ostfriese dann doch eher so ein kleines bisschen nach Bremen und Oldenburg orientiert, als so nach Hamburg hin zum NDR oder nach Hannover. In Ostfriesland ist Hannover absolut irrelevant. Da ist die nächstgrößere Stadt Emden oder Bremen oder Oldenburg. Woanders fährst du da nicht hin? Und Wilhelmshaven vielleicht nochmal oder irgendwie Nordenham oder sowas.
Ja. Emden war auch nicht spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo wir gerade beim Thema Emden sind, habe ich dir so einen Ausschnitt geschickt, mir die Otto-Biografie, die ist letzte Woche rausgekommen, als Hörbuch gekauft und habe die durchgehört wirklich in zwei Nächten und war da sehr gespannt, was Otto zu erzählen hat. Und hast du dir die auch schon angehört inzwischen?
Du hast mir diesen einen Snippet zugeschickt, wo Olli erstmal über Olli Dittrich redet und dann so auch einmal mein Name fällt. Wusste ich jetzt aber nicht, wo ich das einordnen soll, weil ich
es war nicht negativ gemeint. Ich glaube, er hat nur gesagt, er hat eigentlich alles beurteilt und das macht diese Biografie auch so bittersüß so ein bisschen für mich, beziehungsweise grenzwertig, weil er irgendwann diesen Punkt hat, wo er anfängt, alle Comedians aufzuzählen und zu jedem auch ein Urteil zu sprechen und auch zu allen anderen, zu Late-Night-Shows, zu Gottschalk. Und das alles kommt mir doch sehr selbstgerecht vor. Und dann sagt er halt irgendwann, dass auch du dich als Late-Night-Talker abhängig machst von den Gästen und es darauf ankommt, wie gut die Gäste sind. Und das ist das große Risiko, was du eingehst. Und dadurch kann die Show nicht richtig gut werden. Ja, mein Gott, die Analyse ist jetzt nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, weil es geht vor allem darum, er möchte, glaube ich, auf sein Improvisationstalent nochmal hinweisen, dass er das immer ohne, also er kann quasi auf der Bühne stehen und einfach nur sabbeln. Das könnte wahrscheinlich jeder von uns, machst du doch auch, machen wir das auch.
Ja.
Aber es ist halt so eine Frage, ob man das wirklich nur machen
möchte. Er war selten Gast in Talkshows, muss man dazu sagen. Er hat sich wirklich selten herabgelassen, dazu in eine Talkshow zu gehen. Das Schlimmste war der Punkt, wo er dann auf einmal anfängt, die 90er Jahre und den damaligen Comedy-Boom zu erklären und dann alle Namen aufzählt und wie alles kam und hier die RTL-Show. Und dann ist sein letzter Satz zu diesem Ganzen, also als Fazit sagt er, mein Gott, habe ich mir damals gedacht, als der Comedy-Boom in Deutschland entstand, was habe ich da bloß angerichtet? Also das ist dann so, weißt du, was ich meine? Nee. Und das ist, glaube ich, die Sache, warum ich in meinem Leben nie eine Biografie schreiben werde, weil ich glaube, am Ende deines Lebens willst du dir das auch natürlich so klar machen, dass du ein geiles Leben hattest, willst dir selber auch noch was machen und in so einer Biografie willst du natürlich auch irgendwie am Ende mitteilen, ja, war ein geiles Leben, ich war ein wichtiger Player oder sonst was und am Ende sterben wir alle und irgendwann sind wir alle in Vergessenheit geraten und so weiter und so fort. Vielleicht muss man das nicht machen und ich glaube, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet, so Deep Talk über Robert Gernhardt, auch da ist er sehr selbstgerecht, er erzählt zwar von Piet Knorr, Bernd Eilert, ne, genau, und Robert Gernhardt und erzählt auch sehr viel über die und wie das zustande gekommen ist, dass sie zusammenarbeiten, meinte, aber jedes Mal, wenn die sich getroffen haben, die drei mit Otto, hatten sie Angst, dass er schon wieder ihre Gags völlig in die Unkenntlichkeit verändert hat. Mit anderen Worten, er wollte ausdrücken, ja, die haben eine Menge geschrieben, aber ich habe am Ende das alles nochmal so gemacht, dass es richtig lustig ist. Das waren so Sachen, ja.
Ja, und da passt es mal wieder, also Stichwort Autobiografie, ich finde nämlich, das ist ein schlauer Satz aus, jetzt zitiere ich mal, ein Musical, man hat einfach keine, also das Hamilton-Musical, da gibt es einen ganzen Song, man hat einfach keinen Einfluss darauf, zum einen nicht, wer lebt, wer stirbt und wer deine Geschichte erzählt und das ist wirklich so, also wer die Geschichte von irgendjemandem erzählt, das kann sein, dass die große Olli-Schulz-Geschichte vielleicht erst in 100 Jahren erzählt wird, vielleicht aber auch nie und wenn man dann versucht, die eigene Geschichte zu Lebzeiten noch zu erzählen, es ist immer so ein Akt, so ein bisschen traurige Eitelkeit, ich finde das Autobiografien auch ganz schwierig. Das ist immer so, Leute, die denken, sie müssten ein Bild von sich korrigieren. Auch Tommy hat das ja gemacht. Ne? Übrigens, der sich total gefreut hat über den Geburtstagsgruß. Das kann man vielleicht nochmal sagen. Wir haben in Berlin, warst du ja auf der Bühne bei der Tour. Und haben den Geburtstagsgruß.
Das war total nett.
Weil Tommy ist nicht gekommen. Er konnte leider nicht. Er hat gesagt, er möchte in Malibu lieber sein. Und das ist auch verständlich. Und wir haben ein Video aufgenommen. Und er hat sofort, als wir ihm das Video geschickt haben, mit den 2.500 Leuten im Tempodrom, haben wir Geburtstagslied gesungen. Und er hat sofort geantwortet, gesagt, er ist sehr gerührt und freut sich. Das fand ich dann wiederum toll. Also es war sehr nett.
Ich habe mich auch gefreut, dass er das geschrieben hat. Außerdem war das eine sehr gute Show. Wir haben zwar in der letzten Sendung verlogenerweise schon über den Auftritt geredet, da war der aber noch gar nicht. Es war wirklich eine große Show und ich war richtig begeistert. Ich musste leider am nächsten Morgen schon wieder früh aufstehen und bin dann schnell abgehauen, aber das, was ich gesehen habe, war schon ziemlich gewaltig. Also bist du zufrieden gewesen mit der Show? Also
ja,
mit den ganzen
Konzerten? Ja, war ganz gut. Also es war tatsächlich so ein bisschen steif und ungewohnt am Anfang. Also gerade München, das tat mir so ein bisschen leid, weil ich war wahnsinnig aufgeregt. Was aber auch wiederum für so einen alten Knochen, der, sag mal, sitzt schon sehr in so einer Showroutine drin ist. Wann warst du das letzte Mal so richtig megamäßig aufgeregt, so richtig doll von einem Auftritt? Und komm jetzt nicht mit, ich bin jedes Mal aufgeregt.
Nee, ich bin ehrlich gesagt nie aufgeregt. Das klingt zwar doof, aber ich habe, das sage ich echt wirklich immer ehrlich, ich habe so viele Scheißauftritte gehabt in meinem Leben, auch schon, auch im Fernsehen, auf der Bühne, es klappt nicht immer so, wie man will, dass ich da so einen Fatalismus, also ich will immer gut sein, denk aber auch immer, ja, es kann auch in die Hose gehen heute und da muss man auch damit leben. Also ganz ehrlich, ich war an dem Abend auch nicht aufgeregt, sondern dachte, geil, cool, dass ich hier heute Abend dabei bin. Ich habe mich eher gefreut. Selten, ich habe aber immer diesen Drang, dass wenn ich Gast bin, auch bei Klaas in der Sendung oder so, total viel kurz machen will, damit man auch sieht, dass ich kurz da bin und da irgendwie einen Eindruck hinterlassen will. Ja. Aber aufgeregt war ich, als der Söder vor mir saß und ich leicht ein Sitzen gehabt habe vor 4 Wochen, weil ich gerade von Tour kam, da war ich so genervt, weil ich wusste, ich werde heute nicht gut abliefern und war so genervt aufgeregt. Nach dem Motto, so, ach, jetzt ist er auch noch da. Das hat mich nervös gemacht, dass der mich mit verschränkten Armen angeguckt hat. Hätte dich aber auch nervös gemacht, glaube ich.
Ja, aber so richtig aufgeregt, ich war wirklich in München extrem aufgeregt, weil das eine ganz andere Dynamik ist so als sonst auf der Bühne, also dass man da so ein Orchester hinter sich hat und dass es wirklich toll klingt und je nach Location anders klingt. Und in München haben einige gesagt, Akustik war nicht so gut. In Bochum haben einige gesagt, wow, mega Akustik. Das ist wirklich ganz anders als sonst die alten Sachen, wo man dann auf der Bühne steht und sein Programm macht und einfach mit den Leuten sprechen kann. Und die Hallen sind ja so groß. Du trittst ja andauernd vor so vielen Leuten auf. Aber wenn du da so 2000 Leute vor der Bühne hast, aber das dauert ja ewig, bis da so eine Ansage in der letzten Reihe ankommt. Du kannst ja gar nicht mit den Leuten richtig sprechen eigentlich.
Ah, das denkt man aber auch im Kopf nur. Das sind nämlich genau die Fehler, die man macht. Ich habe früher mal ins Mikro gebrüllt, weil ich dachte, die hören mich draußen alle nicht. Das klingt dann noch schlimmer als jetzt, wenn ich singe. Oder auch, weil die Monitorboxen noch nicht richtig eingestellt waren. Das fand ich auch so süß. Du hast dann mit In-Ear gespielt, also mit so kleinen Kopfhörern im Ohr. Und wenn man mit dir reden wollte, du immer so, was, ich höre nichts, anstatt den Kopfhörer rauszunehmen, bist du dann so, ich wollte kurz mit dir vor deinem Auftritt reden. Du so, nee, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe ja die Kopfhörer drin. Musst du nur einmal rausziehen. Aber das sind alles so Sachen, die ich verstehe, dass dich das natürlich dann in dem Augenblick alles, dass das alles so viel ist und so.
Es ist total viel gewesen, ja.
Genau, es kommt, wenn du wirklich regelmäßig auf Tour bist, dann wird man auch ein abgebrühter Hund und weiß genau, wie in welcher Stadt die Leute man sie abholt. Ich trete in Bochum anders auf als in Hamburg oder in München, weil die Leute so ein bisschen, das am Anfang will man seinen Stiefel runter machen, aber mit der Zeit merkt man, ja, hier kann man so ein bisschen lockerer, hier wollen die Leute ein bisschen seriöser, das kommt dann mit der Erfahrung, Jan. Aber wenn das mit dem Fernsehen vorbei ist und du die große Stand-Up-Tour machst, ne, dann hast du es auch bald alles drauf.
Nee, ich habe überlegt, wenn das eines Tages mit dem Fernsehen mal vorbei ist, also erstmal natürlich selbst gewählt, ist ganz wichtig, also irgendwann zu sagen, ach, wisst ihr was, Leute, jetzt habe ich alles mal hier, einmal die große Hafenrundfahrt, jetzt kann da mal ein anderer irgendwie ran. Erstmal, das wäre auch neu, dass man nicht so lange an so einer Fernsehsendung festhält, bis man irgendwie hinten überfällt, sondern einfach mal ganz geregelt, ganz normal sagt irgendwie, pass mal auf, so 10 Jahre oder 15 Jahre oder 20 Jahre oder wann auch immer, reicht doch irgendwann mal. Es gibt einen sehr schönen Satz Gary Shandling-Doku.
Ich muss dich kurz unterbrechen, bevor du das Ganze, den letzten Satz, aber eins fehlt noch, die große ProSieben-Show, typisch Böhmi. So eine witzige Late-Night-Show montags irgendwie bei ProSieben. Das fehlt dann noch für die große Hafenrundfahrt. Und zwar mit einem Platz wie Thomas Gottschalk. Ja, typisch Böhmi. Und dann so tollpatschige Sachen mit Böhmi. Was Leichtes, weg von der schweren Politik.
Nee, und dann kommt irgendwann Günther Jauch rein mit einem lustigen Hut und dann fahren wir zusammen irgendwie auf dem Hochrad und dann kommt noch irgendwie Frank Elstner auf dem Elefanten reingeritten. Sowas meinst du, ne? Und dann noch die Maus oder Eckhard von Hirschhausen in der Maus.
Alt und neu zusammenbringen. Ja. Du wolltest von Sanders reden, was er gesagt hat.
Ja, Gary Shandling, der hat gesagt, mal gucken, ob ich aus der großen Doku von HBO, die wir schon mal empfohlen haben vor 3-4 Monaten, die wirklich sehr, sehr gut ist, kann man sich ganz toll angucken. Man weiß nicht, nee, noch trauriger als jeden Abend eine Fernsehsendung zu haben, sagte der, ist jeden Abend im Fernsehen, noch trauriger als jeden Tag im Fernsehen eine Fernsehsendung zu haben, ist jeden Tag im Fernsehen eine Fernsehsendung zu wollen. Und das stimmt tatsächlich. Also wenn du da so einen Ehrgeiz hast, und das ist, glaube ich, einigermaßen tatsächlich so runtergefahren, immer schon und wenn es irgendwann keinen Sinn mehr macht, dann macht man das nicht mehr. Und ich habe diese Woche gedacht, ich würde dann wahnsinnig gerne so im Schaukelstuhl sitzen und wirklich nur alle 5 Jahre mal irgend so ein Buch schreiben, was aber keiner so richtig versteht. Und ich kam da drauf, weil ich diese Woche die wenigen Videos von Michael Ende bei YouTube angeguckt habe, dem berühmten Michael Ende, der, ja. der ganz wenige Interviews gegeben hat nur in seiner Karriere. Ein großes mit Joachim Fuchsberger ist bei YouTube. Und es gibt, das war wirklich ganz toll, ich habe ja vor einiger Zeit schon angefangen, hier Momo zu lesen und Die unendliche Geschichte bin ich jetzt gerade dabei und Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, als nächstes, um mich so ein bisschen da reinzufuchsen. Und ich habe ganz viel über den gelesen. Ja. Weil das so ein Typ ist, der Mitte der 90er, weil er gestorben ist, dann so ein bisschen verschwunden ist aus der Umlaufbahn und über den nie einer mehr so richtig geredet hat.
Ich wusste und ich aber genau, so wie er aussieht. Er hat einen Vollbart, ich sehe ihn gerade, ich habe es gerade gegoogelt.
Genau, so ein flauschiger, weihnachtsmannartiger Typ mit so einer Brille. Er kommt aus München, das hört man auch und das merkt man auch immer, habe ich immer schon damals bei der Augsburger Puppenkiste gedacht, immer wenn er sich irgendwelche Fantasienamen ausgedacht hat, Urgel oder Engiwuck oder keine Ahnung, irgendwas, das klingt immer so, wie wenn ein Bayer sich Fantasienamen ausdenken. Norddeutscher würde niemals eine Fantasiefigur Urgel nennen, also nur höchstens mit ganz viel Hirnverdrehungen. Das sind alles so sehr bayerisch angehaucht. Auf jeden Fall habe ich viele Interviews von dem mir durchgeguckt und habe gedacht, eigentlich, es gibt zwar eine Michael-Ende-Grundschule, glaube ich, irgendwo und es wird wohl in einigen Kreisen gelobt, aber eigentlich ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass das ein ganz schön stabiler Typ war, der einfach sein Ding durchgezogen hat durch die hochpolitischen 70er Jahre, hat sich wahnsinnigen Anfeindungen ausgesetzt, weil alle gesagt haben, nee, Michael, du musst hier politische Kunst machen, du musst Position beziehen. Und er hat einfach gesagt, nee, ich möchte einfach coole Kinderbücher schreiben. Und jetzt, wenn man jetzt Momo liest und dann irgendwie abends immer die Börsennachrichten aus Frankfurt vor der Tagesschau sich anguckt, denkt man, ja, aber guck mal, die grauen Herren, alles schon vor 30 Jahren vorhergesehen. Das ist alles schon ganz schön cool im Voraus und ganz schön schlau, lebensklug in ein Kinderbuch verpackt, die eigentlich auch so gut sind, die Kinderbücher, dass man sie als Erwachsener auch gut lesen kann. Und es gibt auf jeden Fall ein Interview, was er gibt, nachdem er, und das da fing ich dann an, mich da rein zu saugen und mir selbst gefiel die Vorstellung, eines Tages auch weirde Kinderbücher zu schreiben, die keiner erstmal versteht und vielleicht auch nie einer verstehen wird, bis ich dann meine Autobiografie schreibe und erzähle, wie doof die Menschheit ist und dass ich alles immer schon gewusst habe. Ja. Nee, er hat ja die unendliche Geschichte wurde verfilmt Anfang der 80er Jahre. Regisseur war Wolfgang Petersen, der auch das Boot gemacht hat und Produzent der Blutjunge.
Der hat die unendliche Eichinger. Geschichte, ja.
Genau.
Ah, okay.
Und das Problem war nur, dass Michael Ende die Buchrechte, die Filmrechte verkauft hat an ich glaube, die Konstantin-Film oder so. Und dann ist der Film so schrecklich geworden in seinen Augen, dass er sich komplett und radikal von dem Film distanziert hat. Es gibt ein ganz tolles Interview, wo er vor so einer Bücherwand sitzt, nur 1:27 oder sowas. Kannst du das mal ganz kurz eingeben bei YouTube? Die unendliche Geschichte, Michael Ende. Und das sagt er über den Film, der über sein Buch gedreht wurde.
Das Wichtigste in diesem Film wäre natürlich gewesen, ein Fantasien hinzustellen, das wirklich Fantasie, die Welt der Fantasie zeigt. Dazu ist zu sagen, was an Fantasie in diesem Film enthalten ist, das übersteigt kaum das Niveau eines mittleren Nachtclubs. Es fehlt eigentlich im Grund im Interieur des Elfenbeinturms nur noch die Glitzerkugel an der Decke und eine Girltruppe, die auftritt. Und schon wären wir mitten in einem Nachtclub. Alles, was geheimnisvoll, magisch hätte sein müssen, ist total platt und banal geworden. Der Elfenbeinturm selbst wird in diesem Film gezeigt als eine Art Fernsehturm mit 3 Richtantennen, ich weiß nicht warum. Die Sphinxen sind wohl mit einer der größten Peinlichkeiten in diesem Film. Es handelt sich um ein paar vollbusige Stripperinnen, die da in der Wüste sitzen. Vollends Orgien des Kitsches werden gefeiert im letzten Teil des Films im Zimmer, im Raum der kindlichen Kaiserin, die auf einem gesteppten Hollywood-Bett sitzt. Es fehlt sogar nicht einmal die Muschel im Hintergrund. Es ist einfach unsäglich. Es ist eine unsägliche Geschichte draus geworden.
Wie hat sich Wolfgang Petersen wohl gefühlt, nachdem er das gehört hat, ne?
Ja, ich glaube, dem war das relativ egal. Ich habe dann nämlich danach geguckt, ob denn Bernd Eichinger und Wolfgang Petersen, ob es noch irgendwas gibt bei YouTube. Und es gibt tatsächlich einen Auftritt von Bernd Eichinger und Wolfgang Petersen in einer Sendung, ich glaube, auf Los geht's los mit Joachim Fuchsberger? Joachim Fuchsberger. Ja. Und da treten die beiden auf, promoten den Film, die beiden Hauptdarsteller, die kleinen Kinderdarsteller, also der Bastian Balthasar Buchs und die kindliche Kaiserin, reiten auf der Rennschnecke rein, auf so einer ferngesteuerten Jim Henson-artigen Rennschnecke, und dann kommen irgendwann noch als Stargäste Wolfgang Petersen, der Regisseur, und der junge Bernd Eichinger im Pulli da rein, da war, der müsste so Mitte 30 vielleicht gewesen sein, und dann passiert etwas ganz Weirdes, weil erstmal kommt Wolfgang Petersen und küsst die kindliche Kaiserin, die Darstellerin, auf den Mund zur Begrüßung. Ich dachte so, what, die ist 11, Alter. Du kannst doch nicht, auch im Jahr 1985 oder wann immer das war, kannst du nicht einfach eine Kinderschauspielerin auf den Mund küssen. Weird, weird, weird. Und dann ist das Ganze irgendwie, auch wie dann Joachim Fuchsberger die Kinder angeht und so. Und die letzte Frage an diese 11-Jährige, ob sie denn einen Boyfriend hat, das war alles irgendwie so ein kleines bisschen dirty und so ein kleines bisschen eklig. Und da habe ich nämlich gedacht, ach guck mal, Michael Ende, so ganz unrecht hat er nicht. Das waren halt die schrubbeligen, die Dieter Wedeligen 80er Jahre, wo MeToo und so noch in weiter Ferne war und wo dann auch keiner so eine Sensibilität für hatte, wie wir jetzt irgendwie hier heutzutage. Das ist alles aus unserer Sicht alles ein bisschen wirklich ziemlich eklig. Und ich habe gedacht, er hat natürlich auch recht. Ich habe den Film darauf übrigens gesehen, nachdem Michael Ende, also das Interview gesehen habe, und er hat völlig recht. Also dieses Swingsen
im Vergleich zum Buch. Ja, ich fand den Film damals als Kind, ich habe ihn nie richtig gesehen, nur Ausschnitte tatsächlich irgendwo bei so Wetten, das schon eigentlich ziemlich scheiße. Mich hat das nie gereizt. Ich weiß, dass das Buch großartig ist, aber der Film hat mich auch nie gereizt. Ich fand, das sah alles schon sehr künstlich aus. Also Ja,
mach das Buch, das Buch wirklich, ich habe das jetzt gerade angefangen, ich bin gerade bei also auch lese es auch nicht alleine, sondern lese es vor und ich kann es wirklich sehr empfehlen, das ist wirklich, das ist richtig, da freut man sich drauf wie auf eine Serie, wenn das jeden Abend, man schafft so ein, zwei Kapitel, pro Kapitel ungefähr eine, 40 Minuten, wenn man langsam liest.
Man kriegt das, ist so aber alles, wann soll man das denn alles, wann soll man das denn mit den Kindern alles lesen, wann soll man denn Harry Potter lesen, die unendliche Geschichte, Momo? Das nimmt ja gar keine Ende mehr. Also wir sind erstmal gerade bei Alf, als auf DVD alle Boxen. Weil das kenne ich auch noch von früher. Und ich finde das noch ganz gut. Nee, es ist echt viel Kram, den man da machen muss. Aber einige Sachen denke ich so, ja, musst du dann später selber lesen. Ich würde jetzt, wo wir gerade bei Empfehlungen sind, würde ich auch ein Lied wieder auf unsere allseits beliebte Fidi und Bumsi Playlist packen. Einen ganz tollen Song, der seit kürzerer Zeit, glaube ich, erst bei Spotify ist, von Knarf Rellem. Kennst du den eigentlich?
Nein, kenne ich nicht.
Künstler aus, der kommt nicht aus Hamburg, hat aber in Hamburg gelebt oder lebt er immer noch. Frank Möller, umgedreht, Knarf Rellem, hat eine fantastische Platte schon für Ewigkeiten gemacht, die heißt Bitte vor IEM einordnen. Und da ist ein Song drauf, der heißt Autobiografie einer Heizung, den musst du dir auch mal anhören. Das ganze Lied beruht auf einem Sample von Randy Newman, von dem Jolly Coopers on Parade heißt der Song, glaube ich. Mhm. Und er hat daraus eigentlich eine autobiografische Geschichte gemacht über seine Jugend auf dem Land oder beziehungsweise als Punk und verschiedene Erinnerungen, so Fragmente zusammengepackt. Wahnsinnig schöner Song. Auch seit 15, 20 Jahren gibt es den schon. Autobiografie einer Heizung von Knarf Rellem.
Guck mal, das Autobiografie, das musikalische Oberthema heute Abend, passend zur Autobiografie. Ich habe auch einen Song, den ich gerade eben schon angekündigt habe, mit Thema Autobiografie oder was bleibt eigentlich von einem, wenn man eines Tages nicht mehr ist. Und der Song heißt Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, und es tut mir leid, die geschmacklosen Songs immer von mir, ihr könnt die rauslöschen oder skippen oder sowas, aus dem Original Broadway Cast von Hamilton, das Musical vom Broadway. Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story. Ja, ist aber wirklich ein guter Song. Also vor allen Dingen textlich, sind einige sehr schlaue Sätze auch in diesem ganzen Stück, Theaterstück nenne ich das jetzt mal drin. Das ist, warum denn nicht mal ein Theaterstück gut finden? Hey Leute, es muss nicht immer nur Netflix sein.
Why not? Ey, Netflix ist auch so viel Kram. Die machen so eine am Anfang dachte man ja noch ein bisschen sehr, könnte mehr sein. Jetzt ist es so viel. Man kann es mir, genau wie bei dem Gedicht von Marco Göllner, man kann es einem nicht recht machen. Jetzt gerade auch fast schon Netflix müde. Ich habe Der Nebel geguckt. Erste Folge fand ich richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Ich habe diese Serie gesehen, über diese Killerin, über diesen Mord mit dem Typen mit der Bombe. Hast du das auch gesehen? 4 oder 6 Teile. Wahnsinn. Hat mich total mitgenommen. Dokumentation, The Evil, irgendwas mit Evil, Criminal, irgendwelche Fälle, ist eine Dokumentation über eine Frau, auch so sehr Borderline-mäßig, sage ich mal, sehr manipulierbar, sehr hochintelligent gewesen, mehrere Männer um sich geschart und einen, den haben sie eine Bombe um den Hals gehängt und der ist in die Bank gegangen.
Ach so, den Pizzaladen rein. Da habe ich die Pizzaverkäufer gelesen.
Wenn man das zu viel guckt, sowas, ich bin ja auch, wir haben über diese Kriminalfälle geredet, ich bin fasziniert von solchen Sachen, aber wenn man nicht auch Pausen macht, dann kommt dieses Gefühl, diese Welt ist ein böser Fleck, auf dem wir leben. Nun gut, wir hören jetzt erstmal die Songs, dann sind wir gleich wieder da. Thema der heutigen Sendung, Autobiografie.
Ach so, ja.
Autobiografisches finde ich.
Autobiografie, ja. Ja, wer sollte deine Autobiografie schreiben? Hahaha, kleiner Scherz, natürlich schreibt man die Autobiografie selber, ne? Oder wenigstens mit einem Ghostwriter.
Es gibt aber auch so, wenn Leute richtig berühmt werden, gibt es. Ich habe mir damals auch, als ich war besessen von den ersten drei Büchern von Michel Houellebecq und fand die ganz toll, Elementarteilchen, die Möglichkeit einer Insel und Plattform. Und dann gab es eine Biografie, dass das ja alles ein Blender ist und ein schlechter Typ. Was für eine Missgunst, eine Biografie über jemanden zu schreiben, um ihn zu entlarven. Dabei sind die Bücher immer noch großartig. Ich möchte gar keine Biografie. Willst du eine, dass einer über dich das schreibt?
Nein, auf keinen Fall. Nee, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass man eines Tages, also quasi wirklich lange nach Ableben, auf einmal Leute dann drauf kommen, dass so Sachen, die man macht, die so auf den ersten Blick ganz einfach scheinen, auf einmal, dass bei Leuten eine Erkenntnis einsetzt und denken, Moment mal, oh Gott, er könnte es ja so rum gemeint haben. Und dann würde ich mich freuen, weil die meisten Sachen sind meistens so gebaut. Oder viele Sachen zumindest. Dass man dann denkt, ach du Scheiße, das steckt dahinter, ach nein. Und das finde ich eigentlich, das würde ich mir schon wünschen, dass man das irgendwann eines Tages, dass irgendwann ankommt.
Gleich nach der Pause, ne?
Dass Olli Schulz zum Beispiel, dass Olli Schulz gar nicht dieser Filou ist, dem man immer so nachsagt, so ein Leichtfuß zu sein, sondern dass da so viel echtes Gefühl drin steckt, viel mehr als bei allen anderen Künstlern zum Beispiel einfach so. So wenig, viel weniger Berechnung als bei Udo Lindenberg.
Wer weiß das schon? Aber auch das, ne?
Wer weiß das schon?
Alles, wer weiß das schon? Ich möchte heute gerne mit dir, ich bin auf Wikipedia gewesen, beziehungsweise jetzt gerade, und habe die Liste aller Verschwörungstheorien aufgemacht und würde gerne mal die des 21. Jahrhunderts mit dir durchgehen. Das sind insgesamt 11
alle?
Stück. Elf Stück, also 11 sind das. Kannst du mal selber, mach mal Wikipedia, Liste von Verschwörungstheorien bei Google eingeben, kommst du auf die Wikipedia-Seite von allen Jahrhunderten und ich würde gerne die aktuellen des 21. Jahrhunderts, das ja auch schon jetzt 18 Jahre alt ist, mit dir durchgehen.
Das gibt es?
Gibt es wirklich? Ich schicke dir den Link. Bis gleich.
It's your energy. It's our music. It's the lifestyle we're living. It's about love. It's about peace. And it's about craziness.
Craziness. Hier ist Fest und Flauschig, Autobiografie, das Thema unserer heutigen Sendung. Wir erzählen aus unserem Leben. Wir lassen euch teilhaben daran. Ja. So, Jan, wir haben gerade eben noch über die Verschwörungstheorien geredet. Oh, ja, Gott. Ich finde das... Ja. Glaubst du an gar keine? Bist du der Meinung, das ist nicht eine? Was ist mit Kennedy? Ganz kurz mal so gefragt. Was ist mit
also
Kennedy?
Ich bin großer Fan von, wenn man Dinge nicht weiß, lässt man die einfach ruhen und hält aus, dass man nicht alles weiß als Mensch. Das ist einfach, sich Sachen selbst zu konstruieren und dieses magische Denken, was dann immer so im Kern von diesen Verschwörungstheorien ist, ist ein absoluter Quatsch. Das ist so, wie wenn man nicht auf Fugen tritt, auf dem Gehweg oder sowas, weil wenn man dann denkt, dann verwandelt man sich irgendwie in ein Schwein oder sowas. Oder keine Ahnung. Oder man hat Unglück, wenn man auf die Fugen tritt. Das ist so der Ursprung. Menschen wollen sehen in allem Systeme, aber manchmal gibt es kein System und das können Menschen nicht aushalten. Und ich bin immer ein Fan dafür, lieber zu sagen, nee, wisst ihr was, wenn man es nicht weiß, dann nicht. Aber wir können gerne Ja oder Nein sagen. Also ich kann sagen, ist auf keinen Fall eine Verschwörungstheorie oder weiß ich nicht, ist mir egal. Halte ich aus, dass ich das nicht weiß.
Ich würde 9/11 jetzt mal weglassen, weil das ist jetzt mir zu anstrengend. Wir fangen mal mit der Mascal-Verschwörung an. Eine Übung unter dem Namen Projekt Mascal behandelte im Jahre 2000 das Unglück, bei dem ein Flugzeug in das Pentagon stürzte. Einer der Mitwirkenden habe danach bei American Airlines gearbeitet.
Das hat aber, glaube ich, direkt mit dem oder hat
es? Nee, 2000, das war vor.
Ach so.
Ja, genau.
Ja, nee, ist mir scheißegal, habe ich nicht mitbekommen, weiß ich nicht.
Der Tod von Jürgen Möllemann ist auch eine große Verschwörungstheorie. Der Politiker starb bei einem Fallschirmsprung. Unklar ist, ob es Suizid oder ein Unfall war. Eine Theorie spricht von einem gezielten Mord.
Ja. Ja, es gibt auch Theorien, die dann sagen, nur weil man nicht weiß, ob das Mord war oder Suizid war, und die Todesursache quasi, also man die Lebensversicherung den bestmöglichen Fall annimmt, kriegt die Familie halt das Erbe ausgezahlt, weil man nicht nachweisen kann, dass es ein Selbstmord war, wo man dann eben kein Erbe bekommt. Deswegen kann das, weiß ich alles nicht. Ist mir auch scheißegal. Ich habe das Gerücht gehört und die Verschwörungstheorie, dass Jürgen Möllemann Zeit seines Lebens ein ziemlich offener Antisemit war und Mitglied der FDP. Das ist so eine Verschwörungstheorie, die ich immer wieder höre und wo ich auch glaube, dass da viel dran ist an zumindest diesen beiden Sachen. Alles andere ist mir auch letztlich egal. Über Tode, Politiker sollte man auch nicht, ist auch egal, letztlich.
Was ist mit dem Tod von Jörg Haider? Ist auch eine große Verschwörungstheorie, dass der österreichische Politiker ermordet worden sein soll. Auch vom Mossad. Ja. Also das
vom Mossad? Hat sich quasi so ein Mossad-Marder hat sich dann in den Motor in den Radkasten reingeschlichen.
Nachts um 3 vorm Club unter den Wagen geklettert und dann abgebissen. Das
und dann Bremskabel. Irgendwie Bremsleitung durchgebissen. Ich glaube einfach, besoffen Autofahren oder der Fahrer war ein bisschen neben der Spur. In Österreich gibt es viele bergige Straßen, ist die mit großem Abstand größere Wahrscheinlichkeit. Von wem soll er denn ermordet worden sein?
Keine Ahnung.
Wer
hat viele Feinde
parteiinterne gehabt. Parteiinterne Feindschaften. H.J. Strache? Ich würde es ihm zutrauen. Keine Ahnung. Ist der heutige österreichische Vizekanzler der Mörder von Jörg Haider? Ja, ich meine, ganz ehrlich, Hitler hat ja auch den Röhm umbringen lassen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich will da jetzt nicht
Stalin setzen, aber Stalin hat seine Frau ermordet, weil sie genervt hat. Ja. Was ist mit dem Putschversuch
vor einer Zeit? Weil sie genervt hat.
Na, ich denke mal, warum sonst? Warum sonst? Weil sie zu viel wusste, oder was?
Die Frau wusste zu viel. Putschversuch in der Türkei?
Ja, eine Theorie besagt, dass die Gülen-Bewegung und der tiefe Staat den Putschversuch durchgeführt hätten. Eine
andere Theorie der tiefe besagt, Staat an sich auch... Der tiefe Staat an sich ist ja auch schon eine Verschwörungstheorie. Der tiefe Staat ist ein Begriff von so alt-right, rechts, neo, rechtsradikalen. Dass die behaupten, dass es so eine Art von, Organisation im Staat gibt, die den Staat eigentlich lenkt. Also wie, früher hat man Verwaltung gesagt.
Aber glaubst du denn, dass Erdogan diesen Putschversuch selber inszeniert hat? Was ja die andere Theorie ist.
Ich weiß
jetzt mal ganz wertfrei.
Ja, aber nachdem ich ja immer noch in juristischen Auseinandersetzungen mit den Betreffenden stehe, ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt äußern darf oder ob ich vielleicht eine gewisse Schöpfungshöhe einhalten muss. Ich bin da jetzt momentan als
Künstler verunsichert. Dann mach mal nicht.
Gerade nach dem letzten Urteil vom OLG Hamburg. Nee, ich weiß nicht. Ich war damals interessanterweise wirklich bei Facebook, saß ich davor und war da ganz gebannt, weil das natürlich sehr aufregend war, ein Moment der Zeitgeschichte. Ich glaube, dass tatsächlich, dass das nicht, dass das jetzt im Nachhinein zusammenkonstruiert wurde, und zwar aus beiden Richtungen. Ich glaube aber nicht, dass das, ich kann mir zumindest vorstellen, dass beide Richtungen da irgendwie ein Interesse dran haben. Ich halte das aber aus, dass das nie genau geklärt werden kann und glaube eher, dass es tatsächlich wahrscheinlicher ist, dass es tatsächlich ein Putschversuch war. Wäre auch nicht der erste in der Türkei gewesen, nur der erste mit einem Präsidenten, der halt richtig durchgegriffen hat, ne? Und das dann am Ende irgendwas geschafft hat. Nee, ich glaube, es war nicht der erste, der es geschafft hat. Aber es, ich glaube,
mit eiserner Hand.
Was ist hier noch?
Amoklauf an der Sandy Hook Elementary
School. Ja, ey, aber jetzt wird es wirklich absurder. Mhm. Jetzt wird es wirklich noch absurder. Wie ist die Beschreibung? Entschuldigung.
Mehrere prominente Verschwörungstheoretiker behaupten, dass der Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School nie stattgefunden hat und stattdessen inszeniert wurde, um die Waffengesetze zu verschärfen. Es ist aber tatsächlich so, ich meine, eine Sache muss ich sagen, da war doch vor einer Woche sind 10 Menschen in Amerika gestorben beim Amoklauf. Das finde ich halt das Krasse, dass ich den Überblick verloren habe. Früher gab es Columbine und es gab so 3-4 Sachen und es gab aber inzwischen, hat das eine, ich weiß jetzt nicht mehr, aber das kommt mir so vor, als wenn im letzten Jahr alleine 3 Amokläufe gewesen sind an irgendwelchen
Schulen. Es waren viel, viel mehr. Es waren irgendwie 50 oder sowas. Die kriegen wir alle gar nicht mehr mit. Also es ist wirklich viel, viel mehr. Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist quasi Fake News oder Propaganda der NRA, damit die da ihre komischen, dusseligen Waffengesetze weiter benutzen können. Aber ganz ehrlich, was ist denn überhaupt der Ausdruck? Mehrere prominente Verschwörungstheoretiker. Früher haben wir gesagt, Dorftrottel. Die Dorftrottel. Dorftrottel blöken irgendwas in der Gegend rum.
Wie wirst du zum prominenten Verschwörungstheoretiker? Indem du vielleicht ein paar Verschwörungen ja schon aufgedeckt hast. Also haben diese prominenten Verschwörungstheoretiker überhaupt schon mal was aufgedeckt? Wie wird man zum Promi-Verschwörungstheoretiker? Würde mich mal interessieren.
Ja, Anschlag und muss auf man den nicht Boss, also, ja? Und muss man als Verschwörungstheoretiker, gibt's da nicht auch Verschwörungspraktiker, die dann sagen, nee, pass mal auf, Alter, da irrst du dich oder sowas. Muss ja Theorie und Praxis geben, da kannst du nicht nur Theorie, weil als Theoretiker bin ich letztes Jahr auch schon auf dem Mond gewesen und so. Das reicht ja nicht. Verschwörungspraktiker. Und es ist oft so, gerade, also, wenn man so ein bisschen Berufserfahrung hat und auch so Ämter und so einen Scheiß kennt, ne. Es ist oft leider dass die Dusseligkeit des Menschen, die irgendwelche Zufälle auslöst, wo man sich hinterher vorstellen kann, wo man hinterher dann sich das anguckt und sagt, es kann doch gar nicht sein, so doof kann doch keiner sein. In 99% der Fälle muss man leider sagen, nee, leider sind die Leute einfach doof. Ich habe auch schon so viele Scheiße gemacht, wo man hinterher sich dann so rausgeredet hat mit, keine Ahnung. Aber es ist die meisten Sachen einfach aus Doofheit natürlich, klar.
Mhm. Ja, ich glaube, all diese Verschwörungstheorien, die bis jetzt gerade hier aktuell sind, Pizzagate ist das aktuellste Ding. Hast du dich da mal mit auseinandergesetzt mit Pizzagate?
Nee, ist mir auch scheißegal, ehrlich.
Ja. Na gut, dann haben wir das Thema Verschwörungstheorien hiermit abgehakt. Su, jetzt ist Masu ganz kurz dran mit ihrer
Party-Rubrik. Handy ist Masu dran.
Ja. Party-Hopping!
Die coolsten Clubs Europas. Vorgestellt von Sue Rulder.
Hey Sue,
hey,
wo, warst du denn diese, wo warst du denn diese Woche für uns?
Ich war im Beate Uwe im Herzen von Berlin. Da öffnen sich nämlich an jedem Freitag, Samstag und Sonntag die Türen für euch. Der Club an der Janowitzbrücke lädt mit seiner gemütlichen Atmosphäre zum Tanzen, zum Feiern und vor allem zum Verweilen ein.
Wie ist die Stimmung auf der Tanzfläche? Wird die ganze Zeit durchgetanzt? Wann gehen die Leute auf den Dancefloor? Gibt es gemischte DJs? Gibt es mehrere Dancefloors? Wie lange braucht man an einer Bar, um einen Drink zu kriegen?
Eintritt kostet 8 Euro. An der Bar brauchst du ungefähr eine halbe Stunde. Und das Besondere ist, dass du da auf Socken auf dem Teppich tanzen kannst. Also in Socken.
Kannst oder musst?
Auf dem Teppich.
Musst oder kannst?
Ich glaube, du musst an Sonntag. Und da kannst du dann weg mit den Schuhen heißen Chai schlürfen. Und gemächlichen Downtempo-Beats bei Something Slow lauschen.
Down darf man so nicht sagen, es ist Trisomie 21.
Okay, sorry.
Und wie bist du reingekommen? Wie ist die Türpolitik?
Du musst einfach wenig anziehen und du musst unter 30 sein. Ich habe mich da so reingesneakt.
Du hast dich da so reingesneakt?
Warst du wirklich da oder liest du nur die Internetseite
ich
vor?
Ich lese die Internetseite vor, ich war noch nicht.
Ey, du sollst, das ist die neue Rubrik, das ist doch egal da drauf.
Dann schneide ich das raus. Ich war natürlich
also,
da, logisch war ich da.
Schneid das jetzt aber nicht
warst
raus,
du da.
Betrug am Hörer. Das sollen die Leute ruhig hören, dass du nicht da warst.
Ach, jetzt wird's kompliziert. Okay.
Sie war
nächste
da.
Nächste Woche gehe ich für euch in die Else.
Sie war da. Sue war da, ja. Nimm uns mit auf die Reise in die Welt. Beate Uwe, allein der Name schon, Alter. Da habe ich richtig Bock drauf, reinzugehen.
Gibt's Drogen in Beate Uwe? Geht man auf Klo? Gibt's Leute? Gibt's Ansprechpartner? Wie ist die Szene verteilt?
Code Sind Wort da die Medusa, Leute? Hinter der Damentoilette rechts und dann einen Typen ansprechen, der Uwe heißt.
Das steht alles auf der Internetseite?
Nein, das habe ich mir gerade aufgeschrieben.
Wie lange steht man an der Tür, bis man reinkommt?
Da kommst du ganz schnell rein. Naja, abends ab 22 Uhr musst du schon ein bisschen eine halbe Stunde mitbringen, aber easy Tür.
Okay.
Easy Door.
Dresscode?
Dresscode casual. Casual.
So, dann sagen wir vielen Dank. Das
Gerne.
War.
Gerne. Party hopping. Yeah. Die coolsten Clubs Europas.
Party hopping.
Vorgestellt von Sue.
Danke, Sue.
Gerne.
Danke, Sue.
Das ist gut. Das ist auch, ich habe das Gefühl, das ist genau das, was die Leute diesen Podcast abonniert haben oder den hören, das, was sie wollen. Party-Tipps.
Ich habe einfach Bock drauf, dass wir am Puls der Zeit bleiben.
Ja, weil wieso hat die Marktforschung ergeben, dass wir in letzter Zeit so ein bisschen altväterlich daherkommen? So der späte Jörg Thaddäus, wo es dann immer irgendwann so immer onkeliger wurde.
Ja, wir sollen aufhören, uns zu rechtfertigen für das, was vielleicht mal nicht so gut ist. Und wir sollen einfach durchziehen, sagen viele Leute. Machen wir heute, ja. Wir ziehen du mit Partyhopping. Und du, ich höre schon die Zettel raschen. Da hast du auch noch einiges
Ablage. Ich habe ein paar Rechnungen hier noch rumliegen. Ich habe Rechnungen. Ich mache gerade Kontowechsel. Ich darf nicht verraten, wo ich weggehe und wohin ich gehe und so. Was hat nicht richtig Kontowechsel, aber ich habe mich nach langer Zeit. Doch, ich kann das erzählen. Ich bin bei einer großen Privatbank. Bei einem großen privaten Geldinstitut habe mein Girokonto da oder meine zwei Girokonten, ein Sparbuch und ein Girokonto und ich habe gedacht, das kann ich jetzt nicht mehr ethisch vertreten, weil die Donald Trump Geld geliehen haben und jetzt gehe ich da weg zu einer anderen Bank und ich habe meine Liebe für Sparkasse wieder entdeckt. Sparkassen finde ich irgendwie finde ich Sparkassen süß, ich weiß auch nicht, öffentlich-rechtlich, alles immer so ein bisschen überbezahlt, man sagt ja immer, so ein Sparkassendirektor verdient so viel wie die Bundeskanzlerin, alle immer so reiche Töchter wohnen in so Häusern mitten im Park, in den schönsten Gegenden der Stadt und halten aber irgendwie auch die Gesellschaft zusammen, weil alle wollen so werden wie sie, also finanziell, aber nicht menschlich, das ist immer so die Lustobjekte, da wird immer oft eingebrochen, da gibt's immer Geschichten, irgendwie Sparkassendirektor besoffen auf der Autobahn, festgenommen worden und so. Sie sind das Rückgrat letztlich einer jeden Gemeinschaft. Jedes Dorf, jede Stadt braucht nicht nur einen guten Polizisten, einen Dorfpolizisten, sondern auch immer einen Sparkassendirektor. Ja. Und Sparkasse finde ich ganz gut. Würde ich gerne mal wieder hin. War ich lange nicht mehr.
Da hatte ich mein erstes Konto und dann habe ich irgendwie, bin ich untergetaucht, weil ich da 1,8 minus hatte. Und dann haben die das aber auch nie eingefordert, weil die, glaube ich...
Wirklich
nicht? Wie lange... Ja.
Ich
bin so oft umgezogen, wirklich, ich bin so oft umgezogen, das konnte man gar nicht mehr verfolgen, also wo ich genau herkomme und wo.
Selbst ich bin mir nicht ganz sicher, ob du wirklich Olli Schulz bist. Ich habe noch nie deinen Personalausweis gesehen.
Ich bin Oliver Schulz. Es kann sein, dass ich irgendwann in den Sonnenuntergang reite und man mich nicht mehr findet. Ach, das ist auch eine romantische Vorstellung, die wir schon öfter hier in der Sendung hatten. Einfach abzutauchen. Irgendwann ist es dann soweit, Jan. Ich würde jetzt gerne, wir machen heute noch, ich würde noch einen Song gerne auf die Liste packen. Ich habe so viel gute Musik momentan am Start.
Ja, ich habe auch einen guten Song. Mach du mal zuerst. Ich habe wirklich einen guten Song.
Ja, ich weiß gar nicht, obwohl, oh, das ist aber so traurige Musik gerade. Ist das, wollte ich? Zündest du gerade Zigaretten?
Nee, ist schon okay. Doch, nee, traurige Musik ist immer gut.
Ich wünsche mir von, kannst du mal ganz kurz gucken, ob wir The Long Winters mit Cinnamon schon drauf haben? Das ist so ein schöner, positiver Song, den ich so gerne mag. The Long Winters. Ich glaube, ich habe mal einen Song auch.
Nee, ist nicht.
Genau, dann pack mal rauf The Long Winters mit dem Song Cinnamon. Schon 18 Jahre fast alt. Der Typ hat irgendwie dauernd Platten rausgehauen mit verschiedenen Musikern. The Long Winters. Mega Band gewesen. Habe ich damals live in Wien gesehen. Das spiele ich übrigens am Mittwoch. Und ich freue mich besonders auf dieses Konzert. Das letzte, da war ich echt ein bisschen pissig, weil die Leute mir nicht genug Energie gegeben haben zurück. Ich gebe immer sehr viel. Ich habe nicht genug zurückbekommen. Es ist halt auch so ein bisschen mit Energy. Und es ist, glaube ich, relativ voll. Die Karten sind gut im Verkauf. Und jetzt bereite ich mich darauf vor. Ich möchte Wien nicht... Genau, ganz ehrlich, Jan. Kennst du das auch? Hast du schon mal in Österreich oder Schweiz einen Auftritt gehabt?
Nee, noch nie tatsächlich, nee.
Ich will einfach mal rausfinden, ob da wirklich auch Österreicher und Schweizer kommen oder ob man nur die Exildeutschen da abholt. Weil also wenn da nicht ein Österreicher ist, der das jetzt irgendwie abfeiert, dann macht das auch keinen Sinn, da mehr hinzufahren.
Ja, die Österreicher haben ja keine Vorhaut, da kannst du es immer gut dran erkennen, musst du am Eingang, also auch, und die Frauen haben so eine Schlupfvagina, die so eingeschluppt ist in so einer Hautschluppe.
Wieso haben die keine Vorhaut?
Das ist ja der Unterschied von Deutschen und Österreichern. Was glaubst du, warum wir ein eigenes Land haben? Und nicht wegen der Sprache. Äußerlich sieht man denen das nicht an. Aber Österreicher haben ganz andere Genitalien als die Deutschen. Das ist ja bekannt. Ist ja klar. Deswegen, sonst wäre das ja immer ein Land gewesen. Aber Österreich hat immer mit Ungarn, weil die haben die sogenannten Genitalverschlubbungen. Und das ist anders. Ja. Untenrum genetisch. Das ist quasi Deutsche, ganz normale AfD-Deutsche, aber mit einer anderen Genitalverschlubbung.
Vorhaut.
Nee, Männer haben gar keine Vorhaut, aber so einen neonfarbenen Ring um die Penisspitze rum. Und die Frauen haben so Ärmel von einem Zauberer.
Haben die dafür, wenn die keine Vorhaut haben, so einen kleinen Fleischlappen vor dem After hängen, dass das da also abgedeckt ist?
Ja, ja. Ja, es ist wie so ein Fahrrad, wie so bei so Hollandrädern hinten am Hinterrad.
Genau, hinten. So ein schwarzes Ding, meinst du, ne?
Wenn nichts mit was sich so spritzt.
Oder wie beim Bus, auch beim Straßenbus. Die sind auch in Renten.
Nee, hinten so mit so Baden, weißt du, mit so.
Beim Bus sind ja hinten. Das ist ja genial. Der Österreicher, der ist evolutionstechnisch uns einfach voraus. Ja. Der hat eine Vorhaut am After und zwar als Abdeckung.
Das kommt noch aus K&K-Zeiten. Das ist so eine wirklich, da wurde damals an die Grenze gezogen, relativ deutlich zwischen an den Alpen da bei Berchtesgaden. Und deswegen ist das auch zum Beispiel das Verhüllungsverbot. Das ist, das kommt auch daher. Dass man,
Vermummungsverbot hat eine ganz andere Aussage. Ist Verhüllung.
Nein, die mögen ja keine Burkas, weil die sagen, wir sind doch schon hintenrum abgedeckt. Das muss das Gesicht wenigstens offen sein. In Deutschland ist es egal. Weißt du, weil wir leben.
Ist denn bei dem Österreicher, ist denn nur beim österreichischen Mann oder auch bei der Frau der After mit dem Fleischlappen abgedeckt?
Nein, die Frau, wie gesagt, hat eben diese ledrige, gummiartige Verschluppung im Vaginalbereich. Hat aber, es gibt tatsächlich da gar keinen After. Das ist
ein Drehanschluss. Ja,
ein HDMI-Anschluss. das ist wie so eine Kloake, wie bei einem Huhn, da ist quasi alles eins. Aber mit so einer Verschluppung.
Oh, mal Österreicher müsste man sein. Jetzt noch schnell ist ein Song von Reinhard Fendrich rauf auf die Liste. Es lebe der Sport, um uns das nicht ganz zu verscherzen bei unseren österreichischen Hörern.
Viel Spaß in Wien nächste Woche.
Oh nee, ey. Nee, du bist dran jetzt.
Es war natürlich ein Scherz, Leute.
Ey, das war ein Scherz auf eure, liebe Öster, das war ein Scherz auf eure Vorhaut. Wirklich. Jetzt kommt, Georg Kreisler auch noch rauf. Weder noch, auch Österreicher, ist schon drauf.
Ich möchte einen Song von Elvis Costello hören, von einem sehr guten Album King of America. Brilliant Mistake. Oh, Elvis Costello.
Gute Wahl.
Lange nicht mehr gehört, habe ich ganz lange nicht mehr gehört. Fand ich früher super. Und dann ist er irgendwie, das ist wirklich toller Song, tolles Album. Yes. Yes.
Alright, und dann sind wir gleich nochmal für euch da.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und flauschig.
Und für uns gibt's nur ein Promi-Girl, was richtig real ist. Jenny Elvers.
Ja, sie Jan, ist du immer noch die Große. Ja.
Große.
Ja, Entschuldigung, was wolltest du sagen? Sorry.
Nee, du hast gerade geklopft. Arbeitest du? Machst du wieder an der Handwerk, an der Bank?
Nein, ich habe hier gerade, ich hab so einen Tesafilmspender hier im Studio rumstehen und ich fange an so rumzufrickeln. Was man halt so macht, wenn man irgendwie, und ich weiß wohin mit seinen Händen. Und es ist immer noch blöd, ist mir dem Mikrofon, man hört das halt immer, wenn ich meinen Penis anfasse. Es ist halt so wahnsinnig laut, wie so eine Bronzeglocke, ja. Klingt das immer.
Ich weiß. Und die Hände sind immer ganz schmierig danach, deswegen gibst du auch ungern die Hand. Du machst das eigentlich aus Schutz vor dir selber, gibst du. Die Leute denken, wie unfreundlich, aber die denken immer, du magst keinen Körperkontakt. Aus Schutz vor den schwitzigen Händen, also damit die Leute nicht irgendwie...
Ich fasse den Penis nur noch mit Dieselhandschuhen an, die hole ich mir mal bei der Tankstelle. Hast du schon mal Dieselhandschuhe benutzt?
Nee, noch nie. Ich finde den Geruch einfach auch zu geil. Und wenn du zu Hause noch...
Nämlich auch. Ich finde das auch ganz geil. Wenn das so wie, Diesel.
Das ist mega lecker. Finde ich gut. Hast du noch was auf dem Zettel eigentlich für heute? Oder wollen wir die großen 500?
Ich habe noch drei Sachen auf dem Zettel. Dann bin ich eigentlich auch schon durch thematisch. Also erstmal anreißen. Diese Woche ist Morgan Freeman fällig, gerade MeToo-mäßig. Ist Morgan Freeman. Harassment und Harvey Weinstein soll festgenommen werden wohl, das steht auch kurz vor Festnahme. Das ist eine, das ist nur kurz als Information, aber das werden die Leute heute eh alle wissen. Dann habe ich noch...
Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Entschuldigung bitte, Morgan Freeman, 8 Frauen beschuldigen Morgan Freeman Missbrauchsvorwürfen, also...
Ja.
Der ist doch so alt schon, der kann doch... Der ist 80.
Frühherr.
Wie früh? Gar nicht spitzfindig gefragt, sondern nur aus Neugierde. Hast du das schon gelesen, wann das war?
Habe ich noch nicht gelesen, ich habe nur die Schlagzeilen gelesen. Das wollte ich nur mal einmal kurz in den Ring werfen. Und ich habe versucht, das auch, nachdem du mir das Otto-Ding geschickt hast, habe ich versucht, mir die beiden Otto-Bücher zu bestellen, die es gibt von ihm, die beiden ersten Otto-Bücher, die großen. Und ich weiß, mein Großvater, bei meinen Großeltern gab es damals diese beiden Otto-Bücher und ich habe als Kind das Geliebte am Sonntag, erstmal musste ich immer, wenn die Bild am Sonntag durch war, die mein Opa gelesen hat, danach bin ich immer in das einzige Zimmer gegangen,
wo
ich
da redet gebraucht. Er auch drüber. Über die Bücher, da redet er auch drüber.
Ja, und die Bücher sind wirklich fantastisch. Ich hätte gerne gekauft, aber die gibt es nicht mehr. Die muss man irgendwie, gibt es auch nicht mehr in...
Du wirst lachen, ich habe genau vor 4 Wochen diese beiden Bücher gesucht, die gibt es beide nicht mehr. Ich habe mir dafür das Buch der Ottifanten bestellt, und zwar die Original-Ottifanten von Otto, noch mit dem König und mit dem Henker und so. Bevor es diese Familie Bommel gab, die es auch als Zeichentrickserie gab, gab es diese Ottifanten, die auch noch ganz anders gezeichnet waren. Und da sind wirklich ein paar richtig gute Gags dabei. Aber das erste und das zweite Otto-Buch, das wirst du nur noch irgendwo, glaube ich, auf dem Flohmarkt oder bei eBay finden.
Ja, wenn überhaupt. Ich glaube, ich habe es danach bei eBay gesucht, nichts gefunden. Und eBay ist ja auch manchmal, oder es gibt ja so Gebrauchtverkäufer, die bei Amazon so Shops haben, auch nichts. Ich muss mal nochmal irgendwie zu meinen Großeltern fahren, ob es die dann noch gibt, die beiden. Das ist eine,
die zwei Netflix.
Genau.
Entschuldigung. Otto redet auch über seine Freundschaft beziehungsweise zu Loriot, wo er dann erzählt, dass Loriot und er, die mochten sich, auch wenn sie völlig unterschiedlich waren. Er redet von einer Freundschaft, sagt dann aber 3 Sätze später, aber eine Sache hat er mir nie verziehen, dass ich Vico von Bülow damals zu seinem Geburtstag nur mit einem C statt mit 2 geschrieben hat. Und da war er mir sehr böse. Ja, ich hoffe, er konnte mir das nochmal verzeihen. Und das war an seinem 60. Geburtstag. Das heißt, er hat wohl nicht danach mehr mit ihm groß geredet. Keine Ahnung. Klang so ein bisschen so, als wenn das gar keine Freundschaft war dann. Keine Ahnung. Das war, es ist,
ey, stell dir mal an, würdest du das machen? Würdest du in einem Buch über deine Bekanntschaften und Freundschaften mit Leuten, das never ever, bei wem man schon so zu Hause war, das würde man noch niemals ausbreiten.
Nee,
niemals.
Ich würde auch nicht über uns was schreiben oder sowas, gar nicht, keine Ahnung. Never. Ich glaube, ich würde das wie Flake machen und eine Biografie, wenn ich eine schreiben würde, jenseits all meiner hier so Mediensachen, vielleicht über Musik würde ich was schreiben, aber sonst einfach über sonst mein Leben, aber nicht unbedingt über meine Erfolge und Niederlagen, weil die nicht darüber ausschlaggebend sind, ob mein Leben jetzt gut oder schlecht war, finde ich, also...
Ja. Das Ganze, dieses Name-Gedroppe und dann aber auch Leute, die noch so in Amt und Würden sind, dann so Helmut Schmidt-artig dann so einzuordnen, Alter, das ist wirklich, Früher, als wir bei Schmidt immer gesessen haben, also Harald Schmidt hat immer, also wenn er eins verachtet hat, dann so alte Rentner, Showrentner, die sich nochmal eingemischt haben, so Waldorf und Stettler mäßig, in das laufende Geschäft, also da nur nichts als Verachtung.
Ja, aber du hast vielleicht auch nichts anderes mehr, vielleicht geht es dir nicht anders dann irgendwann, du hast das dein ganzes Leben gemacht, was willst du machen, willst du mit 70 Rosenzüchter werden, das erfüllt dich auch nicht mehr, wenn du hier immer Fernsehen gemacht hast, glaube ich, oder? Also die wenigsten. Du,
ich habe letztens ein Bild von Harpe Kerkeling und Kristall zusammen gesehen.
Leck mich am super. Arsch.
Ja, wirklich. Ehrlich, Harpe und Chris haben sich irgendwie gesehen auf einer Veranstaltung und Harpe hat auch gesagt, super, macht er super, der Chris, und ganz toll und so. Und Chris hat dann auch natürlich die entsprechende Verbeugung irgendwie rhetorisch da vollführt. Und die beiden sind jetzt ganz dicke im wahrsten Sinne des Wortes. Also ja. Junge Künstler fördern, die was auf dem Kasten haben, wo man Potenzial spürt. Das ist doch was man machen kann. Das ist doch positiv, finde ich ganz gut.
Harpe wiederum wurde von Otto entdeckt, was Otto auch nochmal in seinem Buch erzählt, dass er hat in seinem Buch geschrieben, ja, Harpe hat in seinem Buch gesagt, er wurde damals von Otto auf irgendeiner Gagshow entdeckt und hat dann aber auch nochmal das Zitat aus dem Harpe-Kerkeling-Buch vorgelesen, auch nochmal, hier, Harpe schreibt über mich, Otto hat mich entdeckt, das freut mich sehr, dass ich so eine Macht habe. Es ist alles ein bisschen komisch, ich bin aber auch, das ist auch gemein, wenn man so ein großer Fan seit deiner Kindheit war, der hätte es mir, glaube ich, gar nicht gerecht machen können, außer mit so einer brüchigen Michelle Ulbeck-Biografie oder so, das ist nun mal nicht Ottos Leben, deswegen fand ich den ja auch nie geil, aber man erwartet noch irgendwas, was man noch nicht so weiß oder so. Keine Ahnung.
Ja, ich mache halt zu viel. Ja. So, achso, noch zwei Sachen. Zwei Netflix-Tipps. Diese Woche gibt es zwei große Netflix-Serien, die wieder anfangen. Da freue ich mich schon sehr lange drauf. Und zwar die fünfte Staffel von Arrested Development.
Oh, Legendary. Da freue ich mich auch drauf.
Hast du die ersten vier gesehen, ja, ne?
Klar. Liebe ich. Ja.
Und dann gibt es diese Woche die vierte Staffel von Unbreakable Kimmy Schmidt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja, da bin ich irgendwie raus, da habe ich ein paar Folgen gesehen und dann bin ich da irgendwie dann doch nicht irgendwie hängen geblieben, komischerweise. So, ist aber bestimmt auch gut. Was gibt's denn noch? Irgendwas kommt noch gerade Neues
raus. Ach so, Westworld 2, die zweite Staffel von Westworld, habe ich versucht zu gucken, aber ey, das war mir einfach zu heavy.
Ich bin bei der ersten Staffel schon ausgestiegen. Ich bin da mit großer Euphorie reingegangen und ganz schnell wieder rausgesprungen. Hat mich dann doch nicht so mitgenommen, wie ich dachte. Komischerweise. Ich gucke gerade jetzt, ja, Mindhunter bin ich immer noch dabei. Finde ich immer noch sehr gut. Ansonsten ist mir das alles gerade auch zu viel. Es ist Sommer, Jan. Man muss rausgehen.
Ey, tatsächlich. Mindhunter, ganz kurz. Der Hauptdarsteller, Josh Gad, der Mindhunter Hauptdarsteller, dieser smarte Polizist, glaube ich, ne? Oder ist das ein Polizist?
Ich glaube, ja. Ja, ja. Genau.
Der wurde entdeckt über das Musical Hamilton, der hat auch schon bei Glee mitgespielt und dann im Musical Hamilton und der hat dann daraufhin die Hauptrolle bekommen.
Ja.
In Mindhunter. Das ist der König von Hamilton, von Musical. Josh Gad.
Okay, wusste ich nicht. Okay. Aber ich bin.
Ach Quatsch, nee. Josh Gad ist falsch. Josh Gad ist der.
Hast du kein Internet da?
Ich guck mal ganz kurz, sorry, ey, das tut mir total leid. Josh Gad ist, heißt aber so ähnlich. Hamilton, da spielt er mit.
Werfen zu viel mit Fehlinformationen.
Jonathan Groff, nicht Josh Gad, ist der Dicke, der bei Book of Mormons angefangen hat und der dann den Olaf gesprochen hat in Frozen, in der amerikanischen Version von der Eiskönigin. So, Jonathan Groff, so, das ist, der ist der Hauptdarsteller von Mindhunter. Sorry, liebe Nerds, sorry.
Macht gar nichts. Ich will dir auch gerne noch was vorspielen. Ich habe was ganz Tolles entdeckt, und zwar einen Imagefilm von einer Arztpraxis, die mir jemand zugeschickt hat. Und es ist ein neuer Imagefilm über eine Praxis. Und wenn ich die jetzt gleich finde, dann muss ich dir das mal vorspielen. Da sind so viele Männer-Frauen-Klischees drin, dass man denkt, die Welt ist stehen geblieben. Eine Sekunde, ich werde es gleich finden. Das ist der Imagefilm.
Und wir verstehen das. Wir möchten, dass Sie sich bestmöglichst aufgehoben fühlen und mit einem Lächeln unsere Praxis wieder verlassen. Hautarzt.
Die Dänen und Norweger sind das glücklichste Volk der Welt und daher wollten wir hier etwas umsetzen, was man auch dort findet, nämlich den Begriff Hygge. Das heißt so viel wie glücklich sein und fröhlich sein, dass es gemütlich ist.
Ja, wir möchten, dass Sie sich hügelig bei uns fühlen. Unser Kaminzimmer soll dazu beitragen.
Wir Männer gehen sehr ungern zum Hautarzt und daher haben wir eine Hautwerkstatt eingerichtet, weil wir sehr viel lieber mit unserem Auto in die Autowerkstatt gehen. Daher findet man in diesem Raum auch Autoreifen und andere Details, die eine Hautwerkstatt ausmachen.
Beim Hautarzt, das ist so eine Garage.
Als Pendant zur Hautwerkstatt haben wir das Prinzessinnenzimmer eingerichtet für uns Frauen. Wir Frauen sind in der Regel etwas gesundheitsbewusster und behandeln unseren Körper wie einen Tempel. Wir möchten gesund, schön und Prinzessin sein. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Außer vielleicht ein paar Schuhe, Handtaschen, oder?
Ah, es ist so fürchterlich. Es geht noch viel weiter. Wir über uns, das ist von einem ein Hautarzt und der seine Praxis männer- und frauengerecht ein...
Also wenn man von Deutschland nach Venedig fährt, dann überquert man die Alpen, die schöne Bergwelt. Und dort gibt es die sogenannte Schmuggleralm, die uns sehr inspiriert hat. Und das haben wir auch als Motto in einem Raum umgesetzt. Daneben haben wir noch das Teatro della Salute. Man findet dort eine Fototapete vom Teatro La Fenice und dort steht auch ein Flügel in diesem schönen Raum. Abendgarderobe ist keine Pflicht.
Das ist, ich gehe zum Hautarzt, weil ich die Haut untersuchen lassen will. Und wenn da ein Flügel steht beim Arzt, ne, dann gehe ich wieder raus. Oder wenn da eine Werkstatt, weil er denkt, wir Männer brauchen eine Werkstatt mit so einem Reifen und so einer Karosserie von so einem Auto. Das ist, ganz ehrlich. Und dann denken, dass man damit jetzt gerade irgendwie den Puls der Zeit trifft. Wahnsinn. Neu rausgekommen, Imagefilm, wir über uns, sei nett zu deiner Haut. Mehr sage ich nicht. Guckt euch das mal an.
Ja, okay. Ey, sag mal, wer ist eigentlich Germany's Next Topmodel geworden?
Weiß ich nicht.
Habe völlig einen Überblick verloren. Für mich immer noch Stefanie Giesinger oder Linda Meyer-Landrut. Die sind die einzigen beiden Girls, die ich bei Instagram folge. Und du,
hat Stefanie Giesinger da mitgemacht? Eigentlich ist sie daher bekannt, ja, ne?
Ich glaube,
hat die
ja
gewonnen?
Ne? Ja, super schön, super schön. Ich glaube, die hat auch gewonnen. Also für mich ist sie eine Gewinnerin. Super schön.
Die macht
Workout und ich binde jetzt auch ihre Eltern ein, ihre Instagram-Stories und sowas. Olli, pass bloß auf. Ich lese gerade die unendliche Geschichte, aber Instagram frisst dich auf wie das Nichts. Das kommt immer näher und irgendwann ist da deine Familie mit drin und verlierst den Arm und Bein, alles bei Instagram. Bezahlte Partnerschaft mit deiner Mutter, da habe ich letzte Woche so lange drüber nachgedacht. Was für eine geile Ali Ass wieder mal, ne? Bezahlte Partnerschaft mit deiner Mutter.
Ja, Mann,
ich habe aber bezahlte Partnerschaft mit deiner Mutter.
Ali ist ein Doppelplayer. Ali macht ein bisschen mit und auch ein bisschen kritischen Blick drauf. Finde ich sehr gut, wie er das macht.
Ja, so Stichwort ist es Barbara, mir ne?
Stichwort Barbara. Ja, Barbara auch. Wir sind alle so ein bisschen so. Der HSV ist abgestiegen. Ich habe nicht geweint, obwohl viele gedacht haben. Die Was? Uhr wird übrigens nicht abgebaut, sie wird umgestellt, habe ich gehört. Also eine andere Rechenzeit beginnt jetzt. Ja, okay. Hast du noch Bock zu? Auch noch auf die großen 5 unangenehmen Städte heute?
Kriegen wir das noch hin überhaupt zeitlich? Von mir aus können wir das gerne machen. Ich mache das gerne, aber ich weiß nicht, ob die Leute... Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so einen natürlichen Endpunkt erreicht. Aber nee, lass uns ruhig in die Verlängerung gehen. Ist unentschieden noch, jetzt gehen wir schon nochmal in die Nachspielzeit. Warum denn nicht?
Okay.
Machen wir gerne. Ich hab die Liste hier.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Auf Platz 5 bei mir. Ich fange mal direkt an. Sue, bist du dabei?
Ja, ich mach mit.
Also, weil es schon so bekannt ist, Cottbus. Hab zweimal gespielt, zweimal mich unangenehm gefühlt. Einfach keine geile Stadt. Nicht, weil es Osten ist, weil es Nazis oder sonst was, sondern weil es einfach auf mich überhaupt nichts... Das ist so wie zum Sterben sich zurückziehen. Tut mir leid für alle Cottbusser. Das Gefühl spiegelt diese Stadt auf mich wieder.
Ja, ich muss auch eine ostdeutsche Stadt nehmen, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau, die wunderschöne Bauhausstadt und so, und das Bauhausgelände und das Museum und so, und das ist alles wunderbar, aber diese Fußgängerzone ist wirklich, auf meinem Platz 5 ist Dessau-Roßlau leider keine angenehme, keine guten Vibes da irgendwie, ja. Nee, leider nein.
Phonetisch schon nicht gut, Dessau.
Dessau-Roßlau,
okay, dann nehme ich eine Weststadt.
Doppelname. Ja, mach mal.
Mein Platz 5 ist Bochum.
Was spinnst du?
Ja, wirklich.
Also bist du bescheuert oder was?
Ich bin da einmal durch die Fußgängerzone und ich fand es wirklich, wirklich hässlich. Es tut mir auch leid. Wir müssen nach
aber
jeder Stadt
Menschen
sagen, es
schön.
Tut mir leid. Ja, aber es geht ja um die Städte.
Menschen.
Die Menschen sind sehr ja. schön. Ich kenne auch
Ich fand das
Menschen.
Da ganz urig, vor allem geile Kneipen und so noch und gutes Essen.
Ich fand es
gutes hässlich. Essen. Okay, Platz 4 mal bei mir. Pirmasens.
Das kenne ich nicht. Pirmasens. Das ist in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg?
Ich war mal einmal da. Ich habe da, glaube ich, mal gespielt. Das war so scheiße da. Also wirklich. Und die Leute haben auch so einen komischen Dialekt geredet, als wenn die alle ein bisschen bescheuert waren. Oh Gott, auch nicht. Heißt das Pirmasens?
Ja, Pirmasens heißt Pirmasens. Ich glaube, es ist in Rheinland-Pfalz. Ja. Meine ich.
Ja. Pirmasens ist in Rheinland-Pfalz, ja. Ich will das schon wieder Karlsruhe sagen, das liegt ja da auch auf der Ecke. Aber im Pirmasens, die sahen alle aus, wenn die mal mit Hammer gekämpft worden sind. Da wurde ich auch so auf dem Parkplatz von so Jugendlichen angemacht abends, als wir mit dem LKW da, wir haben da irgendwie übernachtet, das ist schon ewig lange her. Aber Pirmasens ist unangenehm in Erinnerung geblieben.
Bei mir auf Platz 4 ist Hagen. Hagen in Nordrhein-Westfalen, das ist so eine Stadt, wo man mal aus Versehen, wenn man falschen ICE nimmt, dann stehen bleibt wegen irgendwelcher Weichenstellung. Und dann muss man da aussteigen und mit dem Schienenersatzverkehr irgendwie weiterfahren nach Wuppertal. Da ist ein riesengroßes Arbeitsamt, ist in diesem riesigen Hochhaus am Hauptbahnhof, ist das direkt das Arbeitsamt drin. Das höchste Gebäude der Stadt, das ist das Arbeitsamt drin. Ich glaube, ein Jugendknast ist in Hagen auch noch. Ansonsten ist da nicht viel. Ist für mich so ein bisschen, also zum Beispiel Mülheim an der Ruhr, ne, wo man immer sagt, oh, das ist bestimmt eine hässliche Stadt. Wunderschöne Stadt.
Mega.
Wunderschön, mega schön. Stadt, wunderschön.
Den Menschenschlag mag ich da aber auch sehr gerne.
Ja, aber Hagen zum Beispiel hält ein, was Mülheim an der Ruhr verspricht und nicht einhält, nämlich eine schreckliche Stadt zu sein. Und Hagen ist wirklich so ein absolutes Nichts. Also Hagen war ich ganz oft schon, fand ich immer irgendwie so eine auf dem Weg nach zwischen Wuppertal und irgendwie Bochum ist dann so oder Dortmund ist man dann so in Hagen auf einmal. Ne, für mich nicht. Bestimmt nette Menschen und so. Ich glaube, Frauke Petri kommt daher. Ich meine, Frauke Petri kommt daher. Die kommt aus dem Osten, aber ist in Hagen aufgewachsen.
Hat die eine Hagennase, dann darfst du ja eigentlich dich gern...
Okay, Hagenkreuz. Pass auf. Wo das Hagenkreuz wurde
Platz erfunden. Platz 4. Wilhelmshaven. Hatten wir, glaube ich, heute auch schon, ne?
Ja, da sitzt die Künstlersozialkasse.
Das ist wirklich auch ein ganz trauriger Ort, muss ich sagen. Also ich war da und es hat auch geregnet noch dazu und es war einfach so ein verschiffter Nordsee-Familienurlaub und Wilhelmshaven hat uns dann den Rest gegeben. War auch sehr,
ist aber viel im Krieg kaputt gegangen. War ja der wichtigste deutsche Seehafen. Ja. Ist schwierig. Da hat leider der Tommy uns viel kaputt gemacht. Ja. Wenn der Tommy uns ja nicht die Bomben drauf geworfen hätte, ohne dass wir irgendwas gemacht haben.
Muss man nicht sehen.
Ja. Muss man nicht sehen. Wir tun, es gibt bestimmt noch viel schlechtere Städte als die wir aufziehen, aber das ist unsere subjektive Wahrnehmung.
Und bitte, es sind immer nette Menschen da.
Ja, genau, ganz nette Menschen. Und die Stadt ist so schlecht gar nicht. Also man schafft es, keep on rocking, ihr schafft es. Kopf hoch, Champs.
Absolut, genau. Also meine Gedanken gehen in diesem Moment auf alle Fälle auch dann Richtung Göttingen. Da habe ich mal ein Konzert nur gespielt und der Veranstalter meinte, das ist ja nichts, Liedermacher und so. Und das war wirklich so, die haben, glaube ich, keinen Stadtkern und das ist, glaube ich, Maschinenbau wird da studiert. Lange Haare, Samenstau, Studienfach Maschinenbau. Dieser Spruch stammt aus Göttingen. Das ist so eine ungeile Studentenstadt von so Typen, die aber auch so lustige, witzige, lebensfrohe Menschen wie mich eigentlich eher verneinen. Das Gefühl hatte ich jedenfalls in Göttingen. Oh, ich hoffe, dass ich das demnächst nicht spiele. Aber auch super Menschen in der ganzen Umgebung. Liebe Grüße. Ja, Göttingen, eine Stadt gibt auf. Ja, das ist nicht mein Ding.
Wir durften das früher beim Radio, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, durfte man nie was Schlechtes über irgendeine Stadt sagen. Bei 1Live nannte man das Sendegebiet den Sektor. Bei HR3 nannte man sich, keine Ahnung, Hessen wahrscheinlich. Und bei Bremen 4, obwohl da war es nicht ganz so streng, aber es war immer so, ach ja, muss jetzt dieser Witz sein über Delmenhorst oder muss das jetzt wirklich sein, dass ich über Siegen oder irgendwie Goslar oder Gießen lustig machst oder sowas oder über Bad Homburg? Oh, aber Hessen, da fällt es mir ein, Hessen. Eieieiei. Hessen auch, also eine Ansammlung hässlicher Städte. Schlimmer Städte.
Ist Göttingen nicht Hessen auch?
Nee, ist in Niedersachsen noch. Ist so, glaube ich, halbe Strecke zwischen Hannover und Kassel ist, glaube ich, Göttingen. Mhm. Das, wenn du von Hannover nach Kassel fährst, was schon mal ein deprimierender Trip ist, über die A7. Es wird eigentlich immer nur schlechter, egal in welche Richtung man fährt. Man kann von Kassel nach Hannover fahren. Es ist die Perlenkette der Depression. Jede Autobahnausfahrt, schön noch mal irgendwas zum Aufheitern, muss man dann einwerfen. Ja, ich war mal in Bad Lippspringe. Das fand ich schon nicht schlecht, aber dann das ist mein Platz 3 nämlich, da musste ich mit dem Kameramann vom WDR mal, ich bin aus Berlin gekommen und WDR-Kameraleute, die fest angestellt sind, die haben aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht warum, extrem streng, da darf man nicht länger als 6 Stunden im Auto sitzen, da müssen die eine Pause machen. Wir sind von Berlin gefahren, es war mega Stau auf der A2 und wir waren dann im Bad Salzuflen, wir sind da schön durchgefahren, da Porta Westfalica und so, Flodo Extra und der ganze Scheiß und dann sagte irgendwann er wurde nervös, weil er wusste, wenn ich jetzt weiterfahre, dann passiert irgendwas, dann geht die Welt unter, dann werde ich hier von Aliens abgeholt oder ich kriege morgen Ärger von meinem Chef und dann mussten wir uns spontan in einem Hotel in Bad Salzuflen, was mitten im Niemandsland war, Edge-Gebiet, wo man nicht mal, und kein WLAN und so. Haben wir nicht WLAN. Aber ich kann, habe ein Netzwerkkabel für Sie. Ich habe ein Netzwerkkabel, aber ich habe ein Telefon, da passt kein Netzwerkkabel rein. Egal, Edge und habe ich da in Bad Salzuflen gehangen, eine ganze Nacht mit dem WDR-Kameramann, den ich nicht kannte, und habe dann da in einem Hotel abgehangen. Das war ein schlechtes Städteerlebnis. Seitdem hat sich Bad Salzuflen in meiner Gunst irgendwie nicht weiter nach oben gespielt. Deswegen bei mir auf Platz 3 der top schlechten Städte.
Mein Platz 3 ist Chemnitz. Braucht man gar nicht viel zu sagen, aber...
Nee, ey, Nee. Ey, denk mal bitte kurz an die Jungs von Kraftklub. Ja, die versuchen wirklich
alle, die wohnen aber auch nicht. Doch nur die Städte. Und die, also Chemnitz ist wirklich.
Aber die Leute sind, also kann ich nicht sagen, ich habe in Chemnitz gespielt, ich fand es gar nicht schlechter und ich fand die Leute auch ganz gut. Ich finde Chemnitz ganz okay, ehrlich gesagt.
Wir reden doch über die Städte, nicht über die Leute.
Ja, aber auch so, das war gar nicht so hässlich. Also, na okay, das ist deine Meinung.
Ich fand's genau,
so, so. Okay, Chemnitz.
Ja, jetzt bist du aber du dran.
Ja, auf Platz 2 bei mir ist dann, tut mir wirklich leid, aber Erlangen ist echt scheiße.
Oh nein, also ich habe
ja. In Erlangen gespielt, ich fand das da auch unheimlich. Die Konzerte in diesem E-Werk waren immer komisch, wie ich da gespielt habe. Die Leute auch nicht so, wie man sie so, ich kann die, das
die
ist
Franken
ja auch Bayern
sind
dann.
Das,
ne?
Franken.
Die Franken sind das, genau. Die kann ich nicht einschätzen. Die in Schweinfurt finde ich geil und die in Regensburg und so, dass wir das alles Franken sind, weiß ich gar nicht, aber also Nürnberg und so, die Franken sind geil, Unterfranken und so, aber die Franken da bin ich noch nicht, also ich habe irgendwann meinem Booker gesagt, bitte versprich mir, dass ich nie wieder da spielen muss, weil damals, als es noch nicht so gut lief, war immer ein Platz frei. Du kannst jeden Tag in Erlangen spielen, die Konzerthalle ist immer frei. Aber auf alle Fälle war das auch für mich immer eine harte Zeit. Da in diesen, und die Hotels waren hässlich, die Leute waren komisch und da ist diese Sache mit den Rumänen passiert, wo ich gefragt habe, hat jemand einen Songwunsch und diese Frau gemeint hat, ich soll den Rumänen spielen. Und ich meine, ich habe den Song nicht. Und die war dann aggressiv, keine Security da und da habe ich ein Lied improvisiert und dann meinte sie, das war das Lied. Also eine ganz irre Geschichte. Erlangen macht mir Angst auf Platz 2.
Bei mir, ich hatte erst gedacht, auf Platz 2 setze ich Görlitz, ich glaube, die am weitesten im Osten gelegene deutsche Großstadt, weil das so ein bisschen so ist, Görlitz ist so wie so eine, wir sind renovierte, die letzte renovierte, das letzte bisschen Leben, bevor so eine Wüste anfängt, wo gar nichts mehr ist, was nicht stimmt, weil dahinter einfach Polen anfängt und das einfach Leben da weitergeht, aber es ist wie so eine, also auch wirklich auch schön weitergeht, es ist auch wirklich, dann geht's irgendwie nach Schlesien runter und so, das ist alles wunderschön, aber Görlitz ist so aufgepumpt, aufgeplustert, so schön gemacht, da wohnt aber keine Sau, andauernd irgendwelche komischen Filmteams und Tom Hanks hängt da im Catering rum für irgendeinen Historienschinken in irgendeiner Nazi-Uniform und die ganze Stadt ist aber so ein bisschen leer, deswegen hätte ich fast auf 2 gesetzt. Dann ist mir aber eingefallen, dass es natürlich eine wunderschöne Stadt ist, Zgorzelec. Die andere Seite gehört auch noch mit dazu, Polen und so, war früher mal eins. Es gibt eine schöne Brücke, Völkerverständigung. Deswegen nehme ich das komplett runter von der Liste, auch um mich nicht des Vorwurfs des Ossi-Bashings hier aussetzen zu müssen. Ja. Und ich setze da völlig verdient auf Platz 2 Stuttgart, als die Stadt, die ich niemals verstanden habe. Ich habe sie nie verstanden, eine ganze Stadt, wo die ganzen reichen Leute auf dem Berg sitzen, die ganze Fußgängerzone völlig zerbombt, völlig kaputt, das ganze Bahnhofsgebiet macht absolut keinen Sinn. Architektonisch eine Katastrophe, der Menschenschlag, Oberstudienräte, selbst bei Leuten, die irgendwie das Abitur nicht mehr von Weitem gesehen haben. Diese ganze Mentalität, dieses ganze Stuttgart 21 rumgekeife. Ich weiß, sie hatten immer recht. Und das ist das Problem an Stuttgart. Sie haben immer recht und man will aber nicht immer recht haben. Es ist nicht
den
gut.
Den Schwaben muss man lieben lernen.
Ja, muss man aber vielleicht auch einfach nicht. Und wenn man die Augen so ein bisschen zusammenkneift und die Ohren ein bisschen zuhält, dann klingt auch Schwäbisch echt so ein bisschen wie Sächsisch. Es ist tatsächlich auch vom Dialekt ist das wirklich nicht so schön. Also könnte ich mir nicht vorstellen, mal eines Tages eine Freundin zu haben, die aus Stuttgart kommt. Ja, aber nee, das ist ja nicht, es ist auch, aber auch die Stadt macht keinen Sinn. Diese Fußgängerzone, diese, überhaupt diese ganzen Unterführungen. Weiß ich, liebe ja so Bahnhofsviertel, wo man in Frankfurt steigt, man aus dem Zug und man hat Angst, abgestochen zu werden. So gehört sich das doch auch. Das muss doch genauso sein. Genauso in Hamburg am hinterm Hauptbahnhof, Richtung Kunsthalle oder rechts herunter am Hauptbahnhof. Nicht Richtung Kunsthalle, andere Richtung. Da ist noch so ein richtig geiler Hauptbahnhof. Da ist noch richtig schlimm.
Hauptbahnhof Süd.
Genau, aber diese ganze Scheiße da mit diesen Unterführungen und so, wo dann unten immer so Bahn-Security rumläuft in Stuttgart und so, auch Hannover hat auch ein scheiß Bahnhofsgebiet, das ist, will man nicht haben, und Stuttgart, ich war da öfter in diesem komischen Parkhotel, Hotel am Park, wunderschönes Hotel, ganz nette Leute und sowas, aber architektonisch, ich sag mal so, könnte man da einfach mal ein bisschen schöner machen, so grundsätzlich mal, die Menschen, super nett. Habe ich mal einen tollen Auftritt gehabt mit irgendwie Wohnungen, Künstlerwohnungen, Übernachtung und so, aber trotzdem Stuttgart, habe ich nicht verstanden.
Okay. Bei meiner, mein Platz 2 werdet ihr wahrscheinlich auch jetzt gleich wieder aufschreien, aber ich mag Frankfurt einfach überhaupt nicht. Hast du ja gerade gesagt, Frankfurt? Diese ganzen Bankenviertel, Banker, ich finde es hässlich, ich mag es da einfach nicht. Tut mir sehr, sehr leid.
Ja, ist völlig in Ordnung. Habe ich auch sehr spät die ersten Auftritte, weil das auch so eine krasse Mischung ist aus so wirklich so Street und Under, also wirklich auch so ein bisschen Gangstermilieu und dann dieses Bankenmilieu. Das muss man sich auch reinfinden. Habe ich wahnsinnig nette Leute kennengelernt in Frankfurt inzwischen. Aber auch eine Stadt, die du wirklich oft besuchen musst vielleicht, die man sich erkämpfen muss.
Ich habe auch Familie,
muss.
Aber ich mag die Stadt irgendwie nicht. Die Familie ist nett. Nein.
Na gut, kommen wir zum Platz 1.
Der große 5 Scheißstädte.
Ich habe ab und zu, wenn ich im Sommer mal Zeit habe, fahre ich mit einem Freund oder einer Freundin raus und dann fahren wir irgendwo in den Osten, übernachten da vielleicht auch, aber selten. Aber als ich in Eisenhüttenstadt war, ne, da habe ich echt gedacht, so jetzt ist hier das Ende der Welt, weil es war am Samstagnachmittag und die Stadt war einfach leer, wie ausgestorben. Eisenhüttenstadt hat mir Angst gemacht, dann war da dieses verlassene Hotel, das hatte so einen osteuropäischen Namen, das ist so, ganz, so ein grauer Klotz, der so rumstand. Das ist so das Gefühl von einer sterbenden Stadt. Von ich habe, wir geben auf, ihr, hier könnt ihr jetzt bald irgendwie einen Heidepark einrichten oder so. Das Gefühl hat mir Eisenhüttenstadt gegeben. Als ich da zweimal bis jetzt war, das ist so komplette Leere und auch so, dass man so denkt, ja, hier ist einfach Schluss. Da hier hat Gott aufgehört zu arbeiten und danach ist vorbei mit der Welt, also wenn man jetzt gläubig ist. Oder hier wurde aufgehört, weiterzuarbeiten an der Menschheit. Also so das Gefühl gibt mir das ein bisschen. Oh Gott, das klingt sehr depressiv, aber ist auch so gewesen da.
Bei mir auf Platz 1 ist eine Stadt in Westdeutschland, der ich wahrscheinlich Unrecht tue jetzt, aber ich habe so viele Stunden in ihr schon verbracht. Hamm, Westfalen, der Ort der Zugteilung oder der Zugverkupplung, ja, wo immer die ICE sich zusammenschließen. Ich habe mal einen Auftritt gehabt im Maximilianpark in Hamm. Das war, glaube ich, ganz schön, meine ich. Das war so eine Gartenlandschaft und da ist so ein Veranstaltungszentrum drin und das war so ein bisschen, also ganz wunderschön gelegen. Das fand ich ganz gut, aber trotzdem, ich verbinde mit Hamm-Westfalen eigentlich nur noch den Hauptbahnhof, wo dann Leute ab und zu, die ganz schlimmen Raucher, immer rausgehen, wenn die Züge aneinander geschlossen werden oder auseinandergehen. Oder wenn man dann im falschen Zugteil hängt.
Einer davon bin ich.
Ja, wirklich, gehst du immer raus in Hamm?
Klar.
Nee, und dann dieser Bahnhof ist aber dann auch zu kurz und wenn es regnet zum Beispiel, passt es nie, diese Doppel-ICEs passen dann nie unter den ganzen Bahnhof drunter. Also einer steht immer im Regen, dann sitzt man ab und zu im falschen ICE, weil man diese Beschilderung in Berlin oder in Köln nicht versteht und dann landet man immer in einem falschen ICE und immer muss Hamm es ausbaden. Dann hat man so ein bisschen länger Zeit, weil irgendwie, keine Ahnung, Personenschaden irgendwie in der
Lokomotive drin. Oder der eine Zug hat sich verspätet, genau.
Ja, ja. Oder WhatsApp-Krise beim Zugführer oder sowas und dann fährt der Zug nicht weiter, dann kann man nochmal schnell irgendwie in den Hamm Hauptbahnhof gehen, aber da ist um 8 Uhr werden da die Bordsteine hochgeklappt, da ist gar nichts mehr. Nicht mehr irgendwie der Automat hat noch auf, der, wo man da mit den Spiralen, dass ich einen Corny-Maxi-Riegel ziehen kann, da geht gar nichts mehr. Und deswegen ist Hamm irgendwie, ich weiß nicht, ich verbinde damit sehr viel trostlose Zeit ohne Internetempfang und Langeweile in einem Zug ohne Klimaanlage und Licht und deswegen ist Hamm, kriegt Hamm das jetzt einfach mal ab. Unverdient.
Genau, das waren die, unsere großen...
Ich
suche gerade, ich habe keine... Kassel vielleicht?
Las Vegas.
Kassel?
Kassel ist Las Vegas aus Deutschland, aus Hessen.
Ja, komm, ich nehme Kassel.
Kassel ist wie so ein Bauchnabel. Da kann man Wasser reinlaufen, da ist alles weg. Die ganze Stadt ist weg.
Ja.
Da kann man einen See draus machen.
Hat auch nicht so richtig irgendwas.
Kassel bin ich auch, ist eine Stadt zum Durchfahren. Ich habe auch mal ein gutes Konzert in Kassel gespielt, aber auch schon viele schlechte. Kassel, viel Gehassel in Kassel. Also Kassel, Eisenhüttenstadt und bei dir war es.
Oder doch Magdeburg? Ach, ich bleib bei Kassel.
Oh, Magdeburg ist aber auch ganz schön scheiße.
Ja, aber auch nette Menschen.
Ja,
sehr
überall
nette Abende.
Nette Menschen. Die Menschen sind nett. Die Menschen
Pass auf,
sind nett.
Ihr da draußen, falls ihr aus einer der benannten Städte kommt, ihr könnt nichts dafür. Ihr könnt einfach nichts dafür. Hier, Good Will Hunting am Ende. Du kannst nichts dafür. Nichtsdestotrotz, das waren
die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Lange geredet heute.
Scheiße. Ja, ich würde ganz kurz um Hamm so ein bisschen, ich möchte gerne einen Song von Reinhard Meyer auf die Liste tun. Hauptbahnhof Hamm. Der hat nämlich auch über diesen Ort der Zugteilung und Zugzusammenführung einen Song geschrieben. Hauptbahnhof Hamm. Kommt noch mit drauf auf die Fidimumsi-Playlist.
Das finde ich gut. Hier kommt schon der Abspann. Das war's für diese Woche. Wenn wir Glück haben, haben wir bald mal wieder einen Gast in der Sendung. Können wir mal ankündigen. Wir machen mal weiter.
Ja, würde ich mir wünschen. Würde ich mir wünschen.
Ich mir auch. Zu, vielen Dank fürs Partyhopping. Nächste Woche, wir sind gespannt, welcher Club angesagt ist.
Hey, ich bin unterwegs für euch.
Die Musik ist sehr laut. Kannst du mal kurz leiser machen? Das ist ein bisschen laut. Ich höre dich kaum. So ist besser. Hallo. Olli?
Entschuldigung.
Ja, sorry.
Tut mir leid. Also, weißt du schon, in welche Stadt es dich verschlägt zu nächste Woche?
Ich bleibe in Berlin erstmal. Oder?
Na gut, ist auch ganz gut. Gute Wahl. Kann man nicht viel falsch machen. Berlin ist ja Hauptstadt seit kurzem.
Richtig. Das war's für diese Woche. Janni, was liegt heute Abend noch an? Noch eine Serie oder Schlagzeug spielen?
Ich würde mich gleich noch mal ein bisschen an Schlagzeug setzen, ein kleines bisschen. Und ich habe tatsächlich heute Abend überlegt, ob ich mal mein Family Guy-Stau so ein bisschen abbaue. Habe ich jetzt bestimmt 5, 6 Folgen nicht mehr geguckt. Die liegen alle noch hier bei mir rum. Ich könnte mir aber auch heute Abend noch eine entspannte Doku irgendwie, keine Ahnung, Hitler auf Arte oder sowas. Hitler, so gut war er als Künstler, keine Ahnung, irgendwie sowas. Fernsehen, in letzter Zeit gucke ich wieder mal Fernsehen, lass mich berieseln. Phoenix und so. Da soll ja einiges passieren in den nächsten Jahren, Wochen, habe ich gehört. Also irgendwie neu, was Neues, habe ich gehört. Gerüchteweise.
Wirklich?
Auf Phoenix neu, ja. Phoenix jetzt neu. Ganz neu. Serien,
Medienbetrieb,
Netflix.
Stillstand.
Ja.
Ich lese noch ein Buch heute.
Echt? Was liest du denn?
Ja. Biografie von Vincent van Gogh.
Echt? Selbstgeschrieben? Autobiografie?
Nee, keine Autobiografie. Geschrieben von von ganz berühmten Typen. Jetzt habe ich das Buch, ich finde es gerade nicht. Auf alle Fälle mega toll. Kann ich nächstes Mal ansagen oder auf meiner Instagram-Story mal euch mitteilen, weil alles läuft über Instagram jetzt. Und vielen Dank für die ganze Post, für die ganzen guten Nachrichten, die wir wieder gekriegt haben.
Ja,
ich lese wirklich
vielen Dank.
Nächste Woche würde ich gerne mal wieder was vorlesen. Ich habe so ein paar Sachen angesammelt, die wirklich interessant sind. Das war's erstmal für diese Woche. Also, macht's gut.
Wir verlassen diese Sendung wie Sascha Hehn das Traumschiff. Bis nächste Woche. Wir kommen aber wieder. Wir kommen immer wieder. Gute Nacht.